Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und ich sitze hier wie immer an meinem Küchentisch mit meinem lieben Podcast-Kompagnon und Freund, möchte ich betonen, Michael Bielitzer. Hi Billy.
Hallo Peter.
Du hast beim letzten Mal gesagt, ich würde bei der Anmoderation immer was zu deinem Aussehen sagen.
Ja.
Könnt ihr heute machen.
Ja,
wir haben immer noch November.
Ja.
Ich sehe, der Schnurrbart wächst und gedeiht. Also es ist immer auch noch November für dich. Hast schon Spenden gesammelt?
Ja, Spenden habe ich schon gesammelt. Also knapp 200 Euro. Und du bist aber trotzdem der Einzige, der sagt, dass der Schnäuzer mir steht.
Also, ernsthaft?
Ja.
Ich habe ja in meinen Kontakten, in meinem Telefon immer noch so ein Foto von dir mit Schnäuzer.
Ja.
Finde ich hervorragend. Aber deine Frau stört?
Gula eigentlich gar nicht. Aber ich habe das schon so von anderen Leuten gehört. Wenn ich dann gesagt habe, ja, es geht da um November und so, dann, ah, oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, du wolltest jetzt mit Schnäuzer
rumlaufen. Ja, okay, verstehe. Ach, dafür so, ey, ich finde das wirklich super. Ist schön männlich.
Ja.
Ja.
Auch meine Stimme heute, glaube ich, oder?
Ja, du bist ein bisschen erkältet heute, ne?
Ist ja nasaler als sonst.
Ja, aber hast dich entschieden, trotzdem durchzuziehen.
Ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich die Sendung überlebe heute. Aber egal. Für den Podcast, für die gute Sache, oder?
Muss man durch.
Ja.
Muss man durch.
Versuch
das ist auch. Das Engagement, was unsere Hörer von uns erwarten.
Ja.
Zu Recht.
Ja.
Also, kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Heute geht es um Regionalität beim Einkaufen, ums sich Lebensmittel besorgen zum Kochen und Backen, die aber eben aus der eigenen Region kommen. Und wer schon ein paar Folgen vom Herd- und Ofen-Podcast gehört hat, der weiß, Regionalität ist uns ein Anliegen. Sprich, wann immer möglich, verwenden wir heimische Produkte. Das hat viele Vorteile. Kurze Wege und Nachhaltigkeit wären so zwei Stichworte. Aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was bedeutet Regionalität für uns und für unsere Küche? Und warum ist Regionalität auch für jeden von euch wichtig? Außerdem haben wir wieder unsere Rubrik kulinarische Erlebnisse und die bildet heute den Kontrapunkt zum eigentlichen
Allerdings
Thema.
Denn habe ich auch gedacht, als ich meine Sache so aufgeschrieben habe nochmal, dachte ich auch, na gut, regional ist es jetzt nicht, aber ist halt das Erlebnis.
Geht vom Regionalen ins Internationale. Ja. Billy wird ein Essen aus Japan präsentieren und ich habe eins aus Israel mitgebracht. Also ich glaube, das wird eine total interessante Folge, aus der ihr alle viel mitnehmen könnt. Bevor es losgeht, Billy, der übliche Hinweis, wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themen, Rezeptwünsche?
Ja, am besten auf unsere Webseite gehen. Das ist www.herdundofen-podcast.de. Da findet man all unsere Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram. Dort könnt ihr auch lesen, wie ihr uns am besten auf Spotify und iTunes findet, unsere beiden E-Mail-Adressen und natürlich den Podcast-Feed.
Super. Dann steigen wir ein.
Würde ich auch sagen.
Vielleicht hat es der ein oder andere bei Facebook gesehen, weil uns das Thema Regionalität interessiert, waren wir letzte Woche in Essen im Ruhrgebiet auf einer Messe mit dem schönen Titel NRW, das Beste aus der Region. Wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen und das war also eine Messe, auf der sich Erzeuger und Hersteller von Lebensmitteln mit Sitz hier in NRW präsentiert haben. Das waren zum Teil regionale Spezialitäten, aber eben auch so ganz viele, ich sag mal, herkömmliche Produkte wie Käse, Milch, Brot, Marmeladen, Honig, nur eben alle aus der Region. Wie war dein Eindruck, Billy?
Ich hatte einen guten Eindruck. Also vielleicht nicht von Anfang an, weil wir sind so in eine falsche Halle eingestiegen und mussten erstmal einen langen Weg in unserer Halle, also sprich Lebensmittel, finden.
Ja, dazu muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, die Messe, die wir besuchen wollten, die fand zeitgleich statt zu einer riesigen Verbrauchermesse, wo man also jede Menge Produkte, Lederjacken, Schmuck, Pfannen, Weihnachtsdeko und so weiter günstig kaufen konnte. Aber da wollte man natürlich nicht hin.
War nicht zu
uns. Wir sind hingegangen wegen NRW, das Beste aus der Region.
Genau.
Sprich dieser Messe, in der es um regionale Lebensmittel
geht. Genau, das war dann eine übersichtliche Halle.
Ja.
Aber da hat es mir dann auch Spaß gemacht. Ich muss zugeben, so manchmal auf Messen, so im Vorhinein freue ich mich schon mal darauf. Wenn ich dann da bin, dann merke ich doch so, oh, wenn ich jetzt an die Stände gehe, mit den Leuten rede, dann habe ich gleich so eine Stunde so ein Verkaufsgespräch in der Backe. Da habe ich dann manchmal doch nicht so einen Bock zu.
Hm.
Aber ich habe dann einfach gedacht, komm, da gibt es den ersten Stand, faire Milch, der mir so ins Auge gefallen ist. Gehen wir mal einfach hin und sprich den mal an. Und das haben wir dann beide auch so ein paar Mal gemacht, also einfach an die Stände gegangen. Hm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich muss sagen, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen.
Ja, das war wirklich super. Und diese Verkaufsgespräche, vor denen du Angst hattest, die haben wir kein einziges Mal geführt, muss man sagen.
Ja,
also die Leute waren alle sehr offen. Es ging vor allem darum, die Produkte zu präsentieren, sodass sich die Besucher einen guten Eindruck verschaffen konnten, genau, was die einzelnen Regionen in NRW so zu bieten haben.
Ja, und eingestiegen sind wir ja wirklich bei dem Stand Faire Milch.
Faire Milch, genau.
Fand ich auch ganz gut. Also da hatte jemand, so ein junger Mann, irgendwie ganz viele Milchpackungen so aufgebaut. Da stand drauf die Faire Milch. Haben wir dann angequatscht, was ist das denn? Und der hat uns dann erzählt, dass das so ein Verbund von Milchbauern ist. Mhm. Die sagen, wir brauchen einen besseren Preis, wir müssen mehr Geld verdienen an der Milch, das ist sonst nicht fair und die kosten ein bisschen mehr, aber dafür wird auch gewährleistet, dass der Erzeuger auch ein faires Geld dafür bekommt.
Deswegen faire Milch. Ne? Ich habe mir ein paar Käsestände angeguckt zum Beispiel, das war auch nochmal ganz interessant und habe da mich auch direkt mit der ersten Schwierigkeit auseinandergesetzt, die man hat, wenn es um regionale Produkte geht. Nämlich, dann kommt man an diesen Käsestand und irgendwie dann steht da irgendwie hier der sowieso Käse vom Niederrhein von mir aus. Ne? Und ich musste aber schon die Frage stellen und sagen, ihr Unternehmen ist also am Niederrhein, damit aus der Region, ganz klar, aber kommt denn auch die Milch, also der Rohstoff, den sie für ihre Käse verarbeiten, kommt der denn auch aus ihrer Region?
Ja. Ne?
Und da ist es ja schon manchmal nicht so leicht. Ich habe zum Beispiel einen Käsehersteller getroffen, der gesagt hat, nee, manches von seiner Milch bezieht er zum Beispiel auch aus den Niederlanden. Ne? Da habe ich auch kurz erst gestockt und habe gedacht, das ist ja vielleicht nicht mehr die Region. Als ich aber festgestellt habe, dass sein Hof an der niederländischen Grenze ist, war es schon wieder klar,
ja,
warum
klar.
er das ruhig machen genau. konnte, weil die politische Grenze interessiert ja überhaupt nicht, ne? Sondern die Milch genau. kommt eben aus der Region, aus seinem unmittelbaren Umfeld und wenn
ja
da jetzt eine
regional.
Landesgrenze zwischen ist, ist es natürlich trotzdem regional.
Beim Thema Käse ganz kurz, fand ich auch noch ganz interessant, wir waren an einem Käsestand, das ist eigentlich auch so ein Milchhof, also die Milchkühe haben und ein Grund, warum sie schon seit vielen Jahren auch in Käse machen, also sozusagen veredelte Milch, verarbeitete Milch, ist eben auch der geringe Milchpreis, dass man damit ganz schlecht Geld verdienen kann. Und deswegen haben sie direkt sozusagen aus der eigenen Milch tolle Produkte gemacht. Wir haben auch ein bisschen probiert, war auch echt lecker. Und verkaufen die jetzt auf Messen, Märkten und im Hofladen.
Ja genau, sie haben angefangen, kann mich auch daran erinnern, als Milchbauern tatsächlich
genau.
und dann gemerkt, okay, das funktioniert wirklich nicht mehr, so wenig wird verdient und sind deswegen auf die Veredelung gewechselt, sprich zur Käseherstellung.
Ja. Ja, und andere Stände hatten westfälische Spezialitäten im Programm, zum Beispiel etwas, was ich wirklich noch nie vorgehört habe, Pickard. Ne? Sagte dir auch nichts vorher? Ne?
Sagte mir vorher auch überhaupt nichts. Ein Produkt aus Ostwestfalen, haben wir dann gelernt. Also wirklich aus dem östlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, aus der Region Lippe. Das ist östlich von Bielefeld. Und der Pickard ist im Grunde ein dicker Pfannkuchen, der aus Mehl, Kartoffeln, Eiern und Hefe besteht. Und ein bisschen Salz.
Genau, man muss sich das so vorstellen, dieses Unternehmen hieß da das Pickard-Mädchen, kann man ja ruhig nennen. Und die hatten einen Stand gehabt und da war auch eine junge Frau mit einer Pfanne und die hat diese Pickards da direkt hergestellt. Und das waren so Fertigmischungen, die die hatten.
Genau, was sie verkauft haben, waren Backmischungen.
Man konnte die nur probieren.
Ja, genau.
Und diese Backmischung hat sie uns ein bisschen erklärt, weil es auch ziemlich aufwendig wäre, das sonst zu machen, Kartoffel reiben und so weiter. Ne? Und wir haben dann auch einen probiert. Ich fand den auch wirklich ganz lecker, so auf der Messe.
Der war wirklich lecker. Der war auch schön locker und so, muss man sagen.
Und hat mich total erinnert, obwohl es tatsächlich ein anderes Produkt ist, an den Münsteraner Struven. Ne, da haben wir uns auch noch kurz drüber unterhalten.
Ja, ist auch ein regionales Produkt. Ja. Müssen wir auch unseren Hörern kurz erklären, weil das was ist, was es wirklich nur in Münster gibt.
Ja.
Und das Interessante daran, nur einmal im Jahr.
Ja, Karfreitag nämlich. Kann man in Münster traditionell zum Struvenessen gehen? Da gibt es einige Lokale, die das anbieten. Manche Familien machen das auch zu Hause. Und das muss man sich so vorstellen als kleine, ziemlich dicke Pfannkuchen.
Ja.
Ne? Und ich finde sie auch total lecker. Wir haben uns vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr zu Ostern einmal zusammengehen werden.
Habe ich in meinen Kalender geschrieben, 6 Wochen vorher reservieren.
Genau,
reservieren. Weil sonst in den ganzen Lokalitäten alles tatsächlich ganz schnell ausverkauft
ist. Ist wirklich gut besucht. Ne? Aber der Struven unterscheidet sich, weil der Struven ist halt ohne Kartoffel und das Besondere am Pickard war, dass er mit Kartoffeln ist.
Ja.
Ich habe mir eine Fertigpackung mitgenommen, noch nicht probiert. Du warst natürlich fleißiger und hast zu Hause mal versucht, selbst einzumachen. Erzähl mal bitte.
Den davon. Lippischen Pickard.
Ja.
Also es ist im Grunde ganz simpel. Man macht einen Pfannkuchenteig aus gleichen Teilen Mehl und geriebenen Kartoffeln und Eiern. Also bei mir waren es 300 Gramm Mehl, die Hälfte davon Buchweizenmehl, 300 Gramm geriebene Kartoffeln und 3 Eier. Und dann wird noch ein bisschen Hefe reingebröselt und Salz. Man könnte es auch zuckern und vielleicht noch ein paar Rosinen dazu werfen. Dann hat man eine süße Variante. Ich habe mich jetzt für die herzhafte entschieden. Ja, und dann muss das Ganze einfach eine Stunde stehen, damit die Hefe arbeiten kann. Und dann hat man einen relativ festen, dicken Pfannkuchenteig, den man einzeln in der Pfanne ausbackt. Und dann werden da wirklich so 2-3 Zentimeter dicke, handtellergroße Pfannkuchen draus.
Und schmeckte der so wie auf der Messe, Peter?
Der war ein bisschen weniger luftig als auf der Messe, würde ich sagen. Also war etwas fester. Ne? Die Geschichte von dem Picard ist ganz interessant. Das kommt aus der schlechten Zeit eigentlich, als die Hausfrauen nur das zur Verfügung hatten zum Kochen, was sie im eigenen Garten finden konnten. Und das waren hauptsächlich Kartoffeln. Und so waren sie gezwungen, möglichst viele unterschiedliche Zubereitungsarten für die Kartoffeln zu finden. Und der Picard war eben eine Möglichkeit. Das Ganze mit Mehl und Eiern vermengen in die Pfanne. Und dann konnte man die Familie satt kriegen. Ne? Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, 1,5 von den Teilen, ne? Ey, ich war so pappsatt. Ne? Also es war wirklich, also ich verstehe, dass das eine Kalorienbombe ist und dass früher für die Leute, die schwere körperliche Arbeit gemacht haben, das ein ideales Essen war, um sie schnell satt zu kriegen. Aber heute für uns Schreibtischtäter, also boah, das war ein mächtiges Essen. Ja,
okay.
Hat mich nachhaltig in seiner Mächtigkeit beeindruckt,
wie
du hörst.
Ja, dann gab es auch noch ein paar junge Unternehmen, also Menschen, die versuchen, sich in diesem Lebensmittelsektor oder regionalen Sektor selbstständig zu machen, fand ich auch interessant. Wir haben eine Senfmühle kennengelernt, haben wir auch ein bisschen probiert. Riffelmanns war das, fand ich auch ganz nett. Die haben auch hier so ein nettes Booklet, schön gestaltet, da liegen gehabt. Da beschreiben sie so ein bisschen, dass sie im Herzen des Hochsauerlands ein historisches Bienenhaus zu einer Senfmühle umgebaut haben und produzieren dort nur auf 20 Quadratmetern, was ja echt winzig ist. Ja. Ne? Und wir haben den Senf probiert. Also erstmal muss man sagen, fand ich dann, dass die Produkte, also die Gläser, gut ausgesehen haben.
Absolut,
schön gestaltet.
Ja. Ist mir auch direkt aufgefallen, sahen super aus.
Ne? Und sie hatten so einen Standardsenf, also so einen mittelscharfen Senf, so, also der auch sehr lecker war. Und dann ganz viele besondere Sorten mit Chili, mit Cannabis, ein Senf, an den ich mich erinnern kann. Der grobe Westfale, der mit Kristallsalz, also dass er so ein bisschen griffiger wird.
Kristallin, ne? Knusprig. Ja.
Genau, ne? Einen süßen Senf und so. Und das hat mir gut gefallen. Und
hast du denn da rausfinden können, du hast dich ja länger mit ihm unterhalten, ob zum Beispiel der Senf, also der Rohstoff, die Senfsamen auch aus der Region kommen?
Ja, die fangen aus der Region und sie fangen jetzt sogar an, selber anzubauen.
Ist ja auch richtig so. Weil
in einer Kooperation mit umliegenden Bauern haben sie jetzt selbst Senf, also Senfsaat angebaut.
Ja, ist ja immer wichtig beim Thema Regionalität, dass nicht nur der Betrieb in der Region verortet ist, sondern eben auch die Rohstoffe zur Herstellung.
Ne? Klar, kommen wir natürlich gleich drauf.
Ja.
Ist ein schwieriges Thema. Was ist regional? Nur weil es regional hergestellt wird oder wenn auch die Zutaten regional sind, aber da kommen wir
ja
nachher noch.
Ja, genau. Aber was wir schon mal feststellen können, ist, der Begriff Regionalität ist nicht so ganz leicht zu fassen.
Nein.
Und damit sind wir dann auch bei dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge angelangt und gehen jetzt in puncto Regionalität in medias res. Wir konnten uns bei der Messe schon ein bisschen Hilfe holen bei der Definition des Begriffes Regionalität.
Ja.
Denn auf der Messe war auch vertreten ein Verein, Ernährung NRW e.V. Und dieser Verein hat ein Prüfsiegel entwickelt, wo Betriebe aus Nordrhein-Westfalen in einem längeren Audit zertifiziert werden und geprüft werden von diesem Verein, ob tatsächlich in der gesamten Herstellungskette nur Produkte aus Nordrhein-Westfalen, sprich unsere Region hier, Verwendung finden. Mhm. Also der Betrieb muss in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sein und der größte Teil der Rohstoffe muss hier aus Nordrhein-Westfalen kommen.
Ja, waren das nicht 80%, Peter?
Ja, genau. 80% müssen aus der Region kommen.
Ja.
Aber genauer sagen kann uns das Manfred Ricken. Manfred Ricken ist Vorstandsmitglied und Kassenwart von Ernährung NRW e.V., also dem Verein, der dieses Prüfsiegel vergibt. Und ihn haben wir gefragt, wie denn für dieses Prüfsiegel Regionalität definiert wird.
Also wir haben für unser qualitätsbasiertes Herkunftszeichen klare Kriterien. Wir sagen, bei zusammengesetzten Produkten mindestens 80% der Hauptzutat müssen aus NRW stammen. Es gibt Dinge, die können hier aus NRW kommen, Gewürze und diese ganzen Geschichten, alle, die muss man eben dann einführen, aber die Hauptzutat Zum Beispiel in der Wurst sollten 80% oder müssen 80% des verarbeiteten Fleisches aus NRW stammen.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, was er da bringt. Beim Metzger ist das unmittelbar nachzuvollziehen. Das Fleisch muss aus NRW kommen. Würzmittel und so weiter dürfen aus anderen Regionen zugekauft werden, weil sie hier in Nordrhein-Westfalen gar nicht wachsen. Also ein gutes Beispiel wäre der Pfeffer, der ja immer aus dem asiatischen Raum, also Indien, Indonesien, Malaysia und so weiter eingeführt wird. Okay, das waren die Metzger. Wenn es aber zum Beispiel um Getreide geht und damit um Mehl als Hauptzutat für Brot, dann ist es schon alles viel schwieriger.
Er hat uns dann ja auch berichtet, dass es für Bäckereien nicht ganz einfach ist, Mitglied zu werden, eben aufgrund dieser 80%.
Genau.
Wir haben ja auch eine Bäckerei kennengelernt dort. Mhm. Mit denen haben wir uns auch kurz unterhalten und nachgefragt, wie das mit ihrem Getreide ist, wo das herkommt. Und die haben uns auch berichtet, dass sie halt auch bei Engpässen zukaufen oder bestimmte Getreidesorten nicht so gut zu bekommen sind. Und dann ist es für die schon schwierig, an diese 80% ranzukommen. Aber da gibt es, glaube ich, Ausnahmen, hast du erfahren
von dem Verein. Ja, ich glaube, die Ausnahme besteht darin, dass möglicherweise diese 80%-Regel für Bäckereien etwas aufgeweicht wird.
Genau. Ne?
Ich war also auf der Webseite von dem Verein, beziehungsweise auf einer Seite, wo man einsehen konnte, welche Betriebe dieses Prüfsiegel bekommen haben, habe da eine Bäckerei aus der Region gefunden und habe die angeschrieben. Ich kann den Mailverkehr mal eben vorlesen. Ne? Ich habe also geschrieben, liebes Team, sowieso, wenn ich richtig informiert bin, tragen Ihre Produkte das neue Regionalsiegel NRW ist gut. Zumindest sind sie auf der entsprechenden Internetseite gelistet. Dass Ihr Betrieb in NRW verortet ist, ist klar. Mich würde interessieren, woher Sie Ihr Mehl bzw. das Korn für das Mehl beziehen. Kommen hier alle Sorten zu 100% aus NRW? Mhm. Herzliche Grüße, Peter Brück. Und er hat mir also heute Nacht geantwortet. Hallo Herr Brück, gerne beantworte ich Ihre Frage. Roggen- und Dinkelmehle kommen hier aus der Region, Weizenmehle nicht. Erstens sind die Mengen gar nicht zu bekommen. Zweitens sind sie wegen des geringen Klebergehalts nur schwer backfähig.
Ach, interessant.
Weizen kommt aus den östlichen Bundesländern und wird verschnitten mit Manitoba-Weizen aus Kanada und Weizen aus der Ukraine, die je nach Klebergehalt variieren. Es war lange ein Streitpunkt bei NRW ist gut, aber man hat sich auf diese Ausnahme geeinigt, weil sonst überhaupt keine Bäckerei hätte ausgezeichnet werden können. Das Regionalsiegel bezieht sich ja auch auf die Gebiete engagiert in der Region, sozial engagiert, umweltbewusst handeln, Transparenz. All diese Punkte hat unser Betrieb erfüllt. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet, sonst melden Sie sich bitte.
Ja, nett, dass er dir gleich geantwortet
hat. Genau, hat er direkt geantwortet und die Mail gibt ja viel her. Ne? Tatsächlich scheinen wir mit Weizen aus der Region Schwierigkeiten zu haben. Die Bäckereien brauchen eine größere Menge, als sie hier aus Nordrhein-Westfalen bekommen können oder aus ihrer Region bekommen können. Das war ja tatsächlich irgendwie, da geht es ja nicht nur um NRW. Und der Weizen hat nicht genug Kleber.
Ja.
Problematisch, aber das weicht tatsächlich schon dieses 80%-Kriterium auf.
Ja, interessant. Ne?
Also wir können feststellen, auch mit Hilfe eines qualitätsgeprüften Herkunftssiegels ist der Begriff der Regionalität gar nicht so leicht zu fassen. Wir haben auf der Messe außerdem die Landwirtschaftskammer NRW getroffen. Die Landwirtschaftskammer NRW war vertreten. In persona Katrin Quinkart, das ist die Referentin für Regionalvermarktung und Ernährungskommunikation. Und mit ihr haben wir auch gesprochen und gefragt, wie sie persönlich Regionalität für sich definiert.
Genau. Wir haben es nie ganz trennscharf für uns definiert, dass wir gesagt haben, das ist regional und das ist nicht regional. Und ich glaube, da schwebt bei jedem von uns im Kopf eine eigene Regionalitätsdefinition. Wenn jeder mal so seinen Kühlschrank durchgeht, dann würde ich bei der Milch vom Empfinden her sagen, bei mir sind das so gefühlte 20, 30 Kilometer Umkreis. Das ist für mich regionale Milch. Bei den Eiern, naja, vielleicht sogar noch ein bisschen kleinstrukturierter, weil irgendwie Hühnerhalter findet man häufiger mal. Beim Wein ist für mich die Region dann doch eher Deutschland, weil in NRW haben wir jetzt nicht so viel Wein und da achte ich schon drauf, dass er irgendwie aus Deutschland kommt. Das ist da für mich die Region. Generell können wir bei den Verbrauchern feststellen, dass das Regionalitätsthema gerade dann interessant ist, wenn wir über Urprodukte oder wenig verarbeitete Produkte sprechen. Also Obst, Gemüse, Fleisch, gut, da ist ein gewisser Grad an Verarbeitung da, weil geschlachtet wurde und zerlegt wurde, und Milch. Also so diese Urprodukte, wo man sagt, das ist was anderes als eine Tiefkühlpizza. Die Tiefkühlpizza, ob die jetzt aus Norden, Süden, Westen, Osten kommt, das ist mir nicht ganz so nah, das ist nicht so wichtig, das ist irgendwie ein anderer Grad. Aber wenn ich sage, ich bereite das auch selber zu, lokal, also Mikrokosmos quasi, dann ist mir das noch viel, viel wichtiger und wertvoller.
Tiefkühlpizza, bäh.
Ja, genau, haben wir noch nie gegessen, beide noch nicht. Nein, aber sie hat ja schon recht, ne? Der Regionalitätsbegriff ist also subjektiv. Mhm. Sie sagt ja selber, und das können wir für uns ja auch bestätigen, das wird jeder für sich bestätigen können, beim Blick in den Kühlschrank fällt einem das auf. Ne? Milch, Eier und so weiter kommen vielleicht eher aus der näheren Umgebung, während sowas wie Wein, den kann sie ja gar nicht aus ihrer Region beziehen, zumindest hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es nur sehr wenig Wein. Da sagt sie also, ist für sie Deutschland. Ja, die Region.
Ja, ich würde das auch so definieren, dass es eigentlich pro Produkt der kürztmöglichste Weg sein sollte. Und das ist ja dann klar, dass es bei manchen Produkten eben nicht direkt von nebenan kommen kann. Bei nebenan gibt es die gar nicht. Mhm. Und bei mir ist es auch so natürlich, klar, ich hatte auch schon mal einen Wein gehabt, keine Ahnung, aus Südafrika oder sonst was. In der Regel finde ich das aber irgendwie schon besser Deutschland, Frankreich, also benachbartes Ausland so.
Ne? Ja.
Weil näher geht's ja kaum noch dann.
Ja, aber die Definition, die du gerade gegeben hast, ne, finde ich sehr gut. Also der kürzestmögliche Weg. Ne?
Der ist bei Pfeffer anders.
Der ist bei Pfeffer anders, ne? Natürlich.
Als bei Eiern.
Genau, aber wenn wir Pfeffer verwenden wollen, ne, dann müssen wir eben auf was zurückgreifen, was sehr weit von uns weg ist. Mhm. Okay, wir wollen gleich eingehen auf einzelne Produktgruppen und wie Billy und ich die in unserer Küche oder für unsere Küche einkaufen aus der Region. Und haben hier eine Liste vor uns, auf der wir schon mal die 5 wichtigsten Argumente gelistet haben für regionale Küche bzw. regionales Einkaufen.
Ja.
Und diese 5 Punkte kann ich schon mal eben kurz vorlesen, einfach, dass wir und auch ihr die im Hinterkopf habt, wenn wir gleich auf die einzelnen Produkte eingehen. Ne? Also Argument Nummer 1 für Regionalität sind die kurzen Wege. Das hast du gerade schon angesprochen. Da geht es um Reduktion von CO2-Emissionen zum Beispiel, die natürlich durch lange Transportwege entstehen. Das zweite Argument ist die längere Haltbarkeit. Produkte aus der Region werden frisch geerntet und sind damit länger haltbar, weil sie nicht auf dem Transportweg schon eingebüßt haben an Haltbarkeit. Drittes Argument, regionale Küche oder regionale Einkäufe bedeuten immer auch saisonal einzukaufen, denn aus deiner Region kannst du nur das bekommen, was gerade Saison hat. Und das ist im Normalfall erstens gesünder, weil wir Menschen über den Jahresverlauf einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen haben und in der Regel außerdem günstiger als importierte Produkte. Der vierte Punkt, regionale Produkte sind zum optimalen Zeitpunkt geerntet. Das heißt, sie schmecken besser, weil die Erzeugnisse einfach frischer sind. Und der letzte Punkt ist Nachhaltigkeit. Wenn ich regional einkaufe, dann unterstütze ich damit die lokalen Produzenten. Die erzielen dadurch Einkommen und bleiben uns erhalten. Das sind im Wesentlichen die 5 Argumente. Ja. Und wir wollen jetzt im nächsten Schritt einzelne Produktgruppen durchgehen, nämlich diejenigen, wo wir regional und vor allem direkt vom Erzeuger einkaufen, um diese Argumente mit Leben zu füllen. Also wir werden immer wieder auf diese 5 Punkte zurückkommen und wollen eben zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Und als erstes auf unserer Liste stehen hier die Milchprodukte. Mhm. Und weil es bei mir nicht so häufig Milch gibt, bist du, Billy, unser Mann dafür.
Genau, wir haben ja auch von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen so ein kleines Heft, so eine kleine Broschüre mitgebracht.
Obwohl,
ist schon fast so ein kleines Buch, ne?
Ja.
Wo auch so ein paar Läden vorgestellt werden hier aus der Umgebung. Das gibt es auch tatsächlich ganz sicher für andere Länder noch, also nicht nur für Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich direkt auch 2 gefunden, Milchanbieter, bei denen ich auch einkaufe.
Ja.
Einmal der Hof Große Kindrup hier aus Münster.
Mhm.
Den finde ich auch deswegen schon ganz interessant, weil der hat einen begehbaren Kuhstall. Kann man samstags, sonntags hingehen, ist eigentlich immer geöffnet. Und man geht so auf einer ersten Etage sozusagen über den Kühen, kann man sich alles genau angucken. Also cool. Thema Transparenz ist da auf jeden Fall gegeben.
Also ich grätsch mal ganz kurz rein. Uns geht es hier natürlich ums Prinzip.
Genau.
Wir wollen euch ermutigen, wenn es euch interessiert, bei euch in der Region das Gleiche zu machen wie Billy und euch eben auch ruhig mal bei dem heimischen Erzeuger umzugucken, wo ihr eure Milch holt. Entschuldigung, Billy. Erzähl weiter von Große Kindrup.
Ich kaufe jetzt da noch ein bisschen lieber ein, weil früher hatten die so blöde Plastikflaschen gehabt.
Mhm.
Davon haben sie sich jetzt seit ein paar Wochen getrennt und haben jetzt auch diese Pappverpackung. Ist wohl kein Glas, fände ich noch besser, aber das war für die irgendwie problematisch, haben wir so erzählt.
Ja.
Aber wenigstens kein Plastik mehr. Ich kaufe aber auch ganz oft lokal auf dem Markt bei Birgits Hof.
Mhm.
Das finde ich persönlich noch ein bisschen besser, weil Birgit von Birgits Hof, die trennt die Kälber nicht von den Kühen.
Ja, was normalerweise in der konventionellen Landwirtschaft, genau, das können wir sagen, eigentlich sofort passiert,
genau,
oder spätestens nach einem Tag, selbst bei manchen Biosiegeln ist es so, Naturland zum Beispiel, dass die Kälber nach einem Tag von der Mutter getrennt werden.
Genau, und Birgit von Birgits Hof macht das nicht. Heißt natürlich, Milch noch ein bisschen teurer, ne, weil weniger Milch dann produziert wird, mhm, bei ihr. Aber finde ich unterstützenswert und deswegen kaufe ich bei ihr gerne ein.
Ja.
Und das sind so zwei Sachen, wo ich meine Milch hole.
Ja, aber was daran interessant ist, was ja auch deutlich wird bei dem, was du erzählst, ist das Stichwort Transparenz,
ja,
was wir auch eben in den 5 Punkten genannt haben. Du machst dir also Gedanken darüber, wie deine Milch produziert wird und die Betriebe, die du gerade vorgestellt hast, da ist es so, dass du tatsächlich erkennen kannst und auch selber dir angucken kannst, wie da produziert wird.
Genau.
Und damit hast du ein besseres Gefühl, wenn du dieses Produkt einkaufst.
Ja, ne? Auf jeden
Fall. Und das ist ja zum Beispiel was, was auch diesem Verein, der das Prüfzeichen NRW ist, gut vergibt, sehr wichtig ist.
Das ist einer unserer Anliegen, dass gerade die Erzeuger, zum Beispiel jetzt in der Landwirtschaft, ihre Höfe öffnen und den Kunden die Möglichkeit geben, dann guckt es euch doch mal an, wie wir hier Viehzucht betreiben, wie wir die Äcker bewirtschaften. Und gerade diese Transparenz ist uns ja auch ganz wichtig. Es muss einfach für den Kunden nachvollziehbar sein, wie die Lebensmittel erzeugt worden sind und auch wo sie herkommen. Und das spielt natürlich im Rahmen der Ökonomie die kurzen Wege eine große Rolle.
Und kurze Wege sind für dich auch ein wichtiges Kriterium, Peter.
Absolut.
Du kaufst lokal beim Biobauern ein, den du auch persönlich kennst.
Ja, ganz genau. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Milchprodukte war das erste. Jetzt kommen wir also zu Obst und Gemüse. Und diese persönliche Beziehung ist ja tatsächlich ein sehr wichtiges Kriterium, wenn es um regionale Einkäufe geht. Auch das hat uns Katrin Quinkert von der Landwirtschaftskammer NRW nochmal bestätigt.
Wenn ich jetzt an mich als Verbraucher denke, dann würde ich sagen, mir ist es ja viel wichtiger, dass ich den Menschen dahinter kenne, vielleicht auch die Familie, die Produktionsbedingungen dahinter. Und dass viele Menschen ja auch eher geneigt sind, den Menschen zu glauben, als irgendwelchen Siegeln, die draufgeklebt wurden und die dann bescheinigen, dass das Produkt die Artenvielfalt unterstützt oder Ähnliches tut. Und da sind Menschen immer noch die glaubwürdigeren Zeugen. Und im Hofladen hat man genau diesen Menschen vor sich, weil da häufig die Produzenten auch die Vermarkter sind.
Ja, also genau das kann ich bestätigen. Ich finde das eine wunderbare Sache, tatsächlich den Menschen hinter dem Produkt zu sehen. Und wenn ich in dem Hofladen einkaufen gehe, Stichwort Obst und Gemüse, habe ich immer genau das. Ich treffe ihn eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin.
Wie oft kaufst du da die Woche ein?
1 bis 2 Mal, je nachdem, wie ich Bedarf habe.
Ja.
Eigentlich nur einmal, aber wenn ich doch merke, dass ich irgendwas vergessen habe, gehe ich halt nochmal hin oder wenn irgendwas ausgegangen ist. Ne? Aber tatsächlich, also auch bei ihm, die kurzen Wege spielen eine Rolle, weil er wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft zu mir ist, aber auch das Thema Transparenz. Ich habe ihn nämlich ursprünglich kennengelernt, weil er damals noch auf dem Wochenmarkt in Münster einen Stand hatte. Den hat er inzwischen nicht mehr, weil er sagt, das lohnt sich nicht mehr für ihn. Aber damals hat er noch einen gehabt und ich habe zu der Zeit noch in Münster gewohnt und bin ganz normal als Münsteraner Bürger, wie man das so macht, auf diesen Markt gegangen. Musst du niesen?
Nein. Ich habe nur geatmet.
Ich gucke mal so mit einem Auge rüber zu Billy, ob noch alles in Ordnung ist. Also ich habe ihn, wie gesagt, habe ihn immer auf dem Markt besucht und bei ihm eingekauft und habe irgendwann ihn einfach mal angesprochen und habe gesagt, hier, Ihre Produkte, ich finde das wirklich ganz hervorragend, ne? Sie tragen das Bioland-Siegel und ich war noch nie auf einem Hof, wo entsprechend gearbeitet wird, kann ich mir das nicht mal angucken. Und er war also äußerst offen dafür, hat gesagt, ja, selbstverständlich, Sie können jederzeit vorbeikommen, ne? Habe ich also einen Termin mit ihm ausgemacht und bin dann wirklich, das ist inzwischen 15 Jahre her, hingefahren und habe mir seinen Hof angeguckt. Und das Schöne war, dass er sich wirklich 2 Stunden Zeit genommen hat, mich da durch alles durchzuführen, jede Frage zu beantworten. Ich habe jedes Gemüse einmal mir anschauen können, geschaut, wie er also ohne künstliches Licht arbeitet, selber sein Regenwasser auffängt, um damit die Pflanzen zu bewässern und so weiter. Das war also total interessant und wozu hat es bei mir geführt? Ich habe Vertrauen, noch mehr Vertrauen bekommen in das Produkt, was ich einkaufe.
Mhm.
Und es war zum Beispiel auch so, als ich für die letzten beiden Folgen vom Herd und Ofen Podcast bei ihm war zum Interview, er direkt auch wieder angeboten hat, wollen Sie noch mal rumgucken.
Mhm.
Ne? Und dann bin ich tatsächlich auch noch ein zweites Mal, jetzt vor ein paar Wochen, mit ihm rundgegangen und habe mir ganz viele Sachen angeguckt. Also das ist immer schön, wenn es wirklich gar nichts zu verheimlichen gibt, sondern man ganz genau weiß, wo die Sachen herkommen und wie sie gefertigt werden.
Ja.
Und das Zweite, was eben daran der große, große Vorteil ist, ist, dass alle Produkte, er verkauft ja nur noch bei sich im Hofladen tatsächlich einen Weg von 20 Metern aus dem Feld oder Beet oder Gewächshaus bis in den Hofladen hinter sich bringen und mehr nicht. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt kann ich da schon einkaufen. Das heißt, die Produkte sind frischer als frisch. Mhm. Das hat uns auch nochmal Katrin Quinkert von der Landwirtschaftskammer bestätigt, dass einer der großen Vorteile regionaler Produkte eben dieser optimale Erntezeitpunkt ist.
Regionale Produkte haben ganz klare Vorteile. Und zwar sind regionale Produkte zum optimalen Zeitpunkt geerntet. Das bedeutet, dass die Tomate bis zum letzten Sonnenstrahl wirklich die volle Power der Sonne in sich aufsaugen kann. Und bedeutet, dass dadurch dann ja auch viele wertvolle Pflanzeninhaltsstoffe gebildet werden können. Weil sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, so wie Polyphenole oder andere sehr positiv wirksame Substanzen erst gebildet werden, wenn die Frucht kurz vor der absoluten Reife steht. Bedeutet, ein regionales Produkt ist auch häufig reicher an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, als das eben ein Importprodukt ist oder was einfach einen langen Transportweg hinter sich hat und dementsprechend nicht zur absoluten Pflückreife gegebenenfalls geerntet werden konnte.
Das finde ich ist ein unglaublich wichtiges und ein total interessantes Argument und ich muss auch zugeben, dass mir das in dieser Form, so wie sie es erklärt hat, bis zu diesem Interview, was wir mit ihr geführt haben, gar nicht so richtig klar war.
Ja, war mir auch nicht so präsent.
Ne? Und das ist natürlich auch unmittelbar nachvollziehbar. Also auch, dass sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die natürlich für unseren Körper unheimlich wichtig sind, erst in der letzten Reifephase gebildet werden oder in die Frucht oder in das Gemüse übergehen. Also weiß ich jetzt nicht genau.
Ja.
Bin ja kein Biologe. Aber es ist klar, dass man genau das häufig aus importierten Produkten nicht bekommen kann.
Ja, wenn du lange Transportwege hast, dann werden ja, glaube ich, zu wissen auch Früchte und Gemüse teilweise unreif geerntet, ne?
Ja, klar, genau.
Und,
ne? Genau. Beste Beispiel sind immer die Avocado, ne? Die knüppelhart bei uns ankommen.
Ja.
Ne? Oder Bananen, die grün bei uns ankommen.
Ja, genau.
Genau, ne? Okay. Du kaufst dein Obst und Gemüse auch direkt vom Bauern, aber favorisierst ein anderes Modell, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass du mitten in der Stadt wohnst. Und das ist die solidarische Landwirtschaft, die sogenannte. Und bevor du uns gleich davon berichten kannst, hören wir eben, was Katrin Quinkert von der Landwirtschaftskammer dazu zu sagen hat, die uns den Begriff einmal definiert.
Gerne.
Die solidarische Landwirtschaft ist ein Konzept, wo der Konsument zum sogenannten Prosumenten wird. Dass er also nicht nur noch konsumiert, sondern dass er an der Produktion beteiligt ist. Das läuft häufig so, dass sich die Verbraucher oder die Prosumenten mit dem Landwirt zusammentun, mit dem Landwirt gemeinsam entscheiden, was wollen wir in diesem Jahr anbauen. Die tragen auch das finanzielle Risiko mit, bedeutet zeichnen Genussscheine zum Beispiel und sagen, ich beteilige mich mit einem Anteil für einen ganzen Haushalt daran. Das sind dann x Euro, die ich investiere. Und dann kriege ich jede Woche kriege ich meine 2 rote Beete, wenn gerade Saison ist. Dann kriege ich 5 Zucchinis und wenn die Ernte bei den Kürbissen leider ausgeblieben ist, dann kriege ich halt auch keinen Kürbis, obwohl ich Kürbis natürlich vielleicht auch sehr gerne mag oder so. Also da ist man mit dem Risiko, mit dem Landwirt mit verknüpft, kriegt aber eben alle Höhen und Tiefen mit und wenn es ein gutes Erntejahr war, dann kann ich halt auch viel ernten.
Ja, Billy, du alter Prosument, dann erzähl mal.
Aha. Ja, ich bin seit Sommer diesen Jahres Hofteilhaber sozusagen, könnte man sagen.
Über dieses Modell solidarische
Landwirtschaft. Über dieses Modell, genau. Ich habe das kennengelernt mit dem Begriff Community Supported Agriculture, also CSA. Das findet man auch oft im Internet, diesen Begriff. Bedeutet aber solidarische Landwirtschaft.
Kommt aus den USA.
Kommt aus den USA. Mhm. Vorbild ist da der US-Farmer John. Und da gibt es einen Dokumentarfilm drüber mit Mistgabel und Federboa, Farmer John. Weil er hatte das Problem, dass er im mittleren Westen einen Familienhof hatte, aber kurz vorm Ruin stand. Und erst als er dieses Modell der solidarischen Landwirtschaft für sich entdeckt hat, wo man sozusagen als Gemeinschaft finanziell dafür Sorge trägt, dass der Bauer oder die Bäuerin sein Auskommen hat, hat es bei ihm dann geklappt und dieses Modell ist jetzt in die ganze Welt getragen worden.
Sprich, er hat das begründet.
Genau, das denke ich schon, genau. Mhm. Und ich bin jetzt hier ganz in der Nähe von Havixbeck, Entrup 119. Da mache ich mit bei der solidarischen Landwirtschaft. Das ist ein Hof, der so ungefähr 200 Menschen ernähren kann. Mhm. Das sind so zwischen 50 und 100 Familien, rechnet er ungefähr.
Ja.
Das ist ein Gärtnerhof und wir finanzieren den Bauern und die Bäuerin mit unseren monatlichen Mitgliedsbeiträgen, sodass die sich komplett auf die Landwirtschaft konzentrieren können.
Ja.
Und bedeutet natürlich auch, man hat was davon, wenn es gut läuft, vom Ertrag. Man bekommt halt sein Gemüse von dem. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, weil es ein Unwetter gab, weil wir so einen heißen Sommer hatten wie den jetzt.
Klar.
dann teilt man sich sozusagen dieses Risiko. Mhm. Und das fand ich total interessant. Habe ich über mein Büro kennengelernt. Du weißt, ich arbeite in einer Bürogemeinschaft. Zwei Leute machen das schon. Und das fand ich super. Wir hatten erst so eine Probemitgliedschaft gehabt. Aber irgendwie schon nach 2 Monaten habe ich dann gesagt, nee, ich möchte Vollmitglied werden, weil mir das gut gefallen hat.
Ja.
Das gefällt mir erstmal aus diesen solidarischen Gedanken her sehr gut. Aber auch bei den ganzen Lebensmitteln, ich glaube, wie bei dir, wie bei deinem Biobauern, total frisch und lecker sind. Ne? Also das merkst du einfach, ob der Salat ganz frisch geerntet wurde, der Kürbis, die Möhren und so weiter.
Das ist dieses Argument des optimalen Erntezeitpunkts.
Absolut. Ne? Und das ist auch eine biologisch dynamischer Landbau, was natürlich auch klasse ist.
Okay, Demeter-Verband.
Demeter-Verband, ja, genau.
Super. Also strengere Kriterien gibt es ja gar nicht.
Absolut.
Finde ich super. Ja.
Und die haben, wir bekommen da Gemüse her von denen, aber die haben auch ein paar Schafe. Und von denen gibt es dann auch mal Milchprodukte oder sogar auch mal ab und zu Fleisch in Form von einer Salami oder einem kleinen Braten, aber ganz, ganz wenig.
Ja. Ne?
Wenn man vegetarisch unterwegs ist, kann man natürlich zwischen verschiedenen Paketen wählen. Und wie funktioniert das? Also man wird Mitglied, hat einen richtigen Mitgliedsbeitrag und wählt bei meinem Hof jetzt zwischen einer vollen Portion sozusagen und einem halben Beitrag, ne?
Ja.
Dass man ein bisschen weniger bekommt. Ich sag mal, wir sind zu zweit zu Hause, uns reicht wirklich so der halbe Beitrag, das ist für uns genug. Bezahlen wir einmal im Monat und es gibt hier im Stadtgebiet Münster verschiedene Abholstationen, die meist auch privat organisiert sind. Mhm. Also meins ist in einem Viertel in einem Mehrfamilienhaus tatsächlich im Keller.
Ja.
Und der Bauer liefert das dort einmal die Woche an, immer dienstags und ab 16 Uhr klingel ich dann dort, gehe in den Keller, da hängt ein Zettel, da steht mein Name drauf, ich kreuz ab, dass ich abgeholt habe und dann steht da noch, was mir zusteht. Also 2 kleine rote Beete, 1 Spitzkohl, 200 Gramm Pflücksalat, 250 Gramm Tomaten, da ist eine Waage dabei und so weiter. Das packe ich mir alles ab. Ich bekomme sogar noch ein Brot dazu.
Mhm. Hat er eine Hofbäckerei?
Da ist eine Bäckerei in der Nähe, genau, auch Demeter und so weiter, die ein sehr leckeres Brot backt. Dann manchmal überrascht mich die Liste, dass da steht, eine Salami ist noch für mich oder ein Käse ist für mich, ein Ricotta. Das kommt halt immer darauf an, was gerade so gemacht wurde. Und das macht auch ein bisschen Spaß, weil es immer wieder mal eine Überraschung gibt dabei. Mhm. Und was ich auch toll finde, ist, dass ich natürlich Gemüse bekomme, das nicht unbedingt vorher weiß, was jetzt da ist.
Das wollte ich gerade fragen, und das ist ja interessant. Das heißt, du richtest dich in deiner Küche ganz automatisch danach, was dir der Bauer von der solidarischen Landwirtschaft zur Verfügung stellt.
Genau. Das hat natürlich auch mit Saison zu tun, ne? Ist ja klar.
Ist ja Logo, haben wir ja auch eben gesagt.
Genau. Wir haben zum Beispiel jetzt natürlich schon sehr häufig auch Kürbis dabei gehabt. Mhm. Ne? Und als ich letztes Mal die Lebensmittel nach Hause gebracht habe, hat meine Frau auch gesagt, Kürbis.
Schon wieder.
Schon wieder Kürbis. Ja. Ne? Aber so ist es halt. Und wenn man regional im Supermarkt einkaufen würde, wäre es ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Weil es gibt halt nicht alles zu jeder. Ist halt nicht alles zu jeder Zeit verfügbar, wenn man regional einkauft.
Ja, absolut. Ne? Das ist ja auch aus einem ganz anderen Grund schön, finde ich, weil er zwingt, in Anführungszeichen, dich ja richtig zur saisonalen Küche.
Ja,
du kriegst das, was zu dem Zeitpunkt Saison hat. Also das haben wir ja eben als Argument für Regionalität auch vorgestellt. Mhm. Und saisonale Küche ist gut für uns, ist gesund für uns. Ne? Das heißt, da zwingt er dich richtig zu, weil im Moment ist nun mal die Erntezeit für Kürbisse, Kohl und so weiter. Und das sind eben dann auch die Sachen, die du in deiner Kiste hast.
Genau, man merkt aber dann auch wirklich, und ich habe auch ein solches Rezept heute mitgebracht bei den kulinarischen Erlebnissen, dass man halt ein bestimmtes Gemüse, wie zum Beispiel Spitzkohl, auf verschiedene unterschiedliche Arten zubereiten kann und dann tatsächlich ein dasselbe Gemüse doch irgendwie immer anders geschmacklich daherkommt. Ne? Weil man muss es ja machen.
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du sagen, die Vielfalt in deiner Küche erhöht sich dadurch, dass er dich dazu zwingt, indem er dir mehrfachen Spitzkohl zur Verfügung stellt,
Peter,
dass du unterschiedliche Zubereitungsarten dir überlegst.
Ja, ich finde ja. Und ein Argument, was ich oft aus dem Bekanntenkreis höre gegen dieses System, ist, dass die sagen, ich kaufe auch so gerne selbst einen auf dem Markt und so, verstehe ich auch, mache ich auch.
Ist ja auch was Schönes.
Ist auch was Schönes, aber das ist ja nicht alles. Ich brauche zum Beispiel ein bisschen Käse, vielleicht ein bisschen Milch, mal ein paar Blumen oder sonst was. Das heißt, ich hole schon am Dienstag meinen Anteil aus der solidarischen Landwirtschaft ab, gehe aber trotzdem meist Samstag auf den Markt, um noch ein paar andere Kleinigkeiten dazu zu kaufen. Und es ist natürlich auch so, ich richte mich natürlich nicht 100% nach dem, was ich da geliefert bekomme. Wenn mir danach ist, ein anderes Gemüse zuzubereiten, was jetzt nicht in der Kiste war, dann kaufe ich das trotzdem noch dazu. Ne? Oder wir haben zum Beispiel sehr wenig Obst in der Kiste, das heißt, ich esse wahnsinnig gerne Äpfel, es gibt einen tollen Nabu-Stand auf dem Markt, muss ich sowieso hin und Äpfel kaufen.
Ja.
Ne? Was ich auch noch schön finde ist, es gibt eigentlich zwei Arten, sich so ein bisschen dran zu beteiligen an dem Hof. Das eine ist finanziell, dafür bekommt man Ware. Aber was ich auch schön finde, ist so ein bisschen Gemeinschaft. Ich muss zugeben, ich bin ja erst seit dem Sommer dabei, war jetzt einmal beim Erntedankfest, was ich sehr nett fand. Da gab es eine Hofführung, wir sind so über die Felder gegangen, haben uns die Schafe angeschaut und haben nachher zusammen auf dem Hof, es war sogar ein total super Wetter, an so großen Tischen oder langen Tischen zusammen ein bisschen was gegessen, Kaffee getrunken, herrlich. Und so.
Ja.
War echt nett, ein paar Leute kennengelernt, die schon von Anfang an dabei sind. Ich glaube, den Hof gibt es seit 2008 oder so, die also das mitgegründet haben. Also man kann sein Geld geben, aber man kann auch teilnehmen. Zum Beispiel, ich gucke jetzt mal gerade hier, was jetzt alles so los ist. Hofkäseschule. Ne? Wo man also hinfahren kann. In kleinen Kesseln verarbeiten die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung Milch zu Weichkäse, der anschließend auch mitgenommen werden darf. Dazu gibt es ein Käsebuffet mit hofeigenen Spezialitäten und einem guten Glas Wein. Mhm. Sowas. Adventsfrühstück. Es wird gemeinsam Sauerkraut gemacht. Mhm. Es wird gebeten, Mitmachtag Heckenpflege.
Okay, das ist schon ein anderer Punkt. Als du die ersten drei Punkte gesagt hast, hier Adventsfest und was war das allererste, was vorgelesen
wir
hast?
Wir haben Käse machen.
Käse machen, ne? Das klingt für mich mehr wie so ein Seminar, wo du also als Verbraucher lernst, okay, wie wird denn eigentlich Käse gefertigt und nimmst mal so einen Einblick und so. Aber das letzte, Heckenpflege, ist ja, du beteiligst dich also nicht nur mit Geld, sondern tatsächlich auch mit deiner Hände Arbeit an der solidarischen Landwirtschaft.
Genau, freiwillig.
Genau, aber wenn ich Katrin Quinkert von der Landwirtschaftskammer eben richtig verstanden habe in dem O-Ton, sagt sie ja, das sei auch eine der Möglichkeiten, sich zu beteiligen, entweder finanziell oder durch Arbeit.
Ja, das kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, ob es dieses Modell gibt. Bei uns ist das so, dass ich das nicht entscheiden kann, sondern ich muss meinen finanziellen Beitrag leisten. Mhm. Keine Ahnung, ob es da Ausnahmen gibt. Und wenn ich möchte, weil wir sind ja eine solidarische Gemeinschaft, kann ich auch sagen, alles klar, am nächsten Samstag komme ich um 10 Uhr und helfe 3 Stunden mit bei der Heckenpflege. Ne? Und ehrlich gesagt, so unsteter, ich bin ja jemand, der den ganzen Tag nur am Computer arbeitet, mir tut es auch, glaube ich, mal ganz gut, mal ein bisschen körperlich.
Ja klar, ist
auch
herrlich. Ne? Und zu diesem Modell selber muss man wahrscheinlich einfach sagen, vielleicht gibt es auch für alle Höfe unterschiedliche Modelle.
Genau.
Und in deinem beteiligt man sich durch diesen finanziellen Beitrag und freiwillig mit der Händearbeit. Und vielleicht gibt es einen anderen Hof, auf dem direkt gesagt wird, du kannst, keine Ahnung, 100 € Mitgliedsbeitrag zahlen. Oder du zahlst nur 50, dafür musst du aber 8 Stunden im Monat hier arbeiten.
Absolut. Erstmal eint, glaube ich, alle nur den gemeinsamen solidarischen Gedanken.
Ja.
Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob alle Bio sind. Kann ich dir gar nicht sagen. Müsste ja nicht unbedingt.
Natürlich nicht. Ne?
Also Solidarität ist dabei wichtig, sich zu beteiligen, am Risiko auch so ein bisschen. Und dafür halt wirklich saisonale, regionale, frischeste Lebensmittel zu bekommen. Und ich kann das nur empfehlen, mir gefällt das wirklich total gut.
Ja, finde ich toll. Und es ist tatsächlich auch eine wunderbare Gelegenheit, Regionalität wahrzunehmen, weil das Modell setzt ja voraus, dass dieser Hof direkt bei dir in der Nachbarschaft ist.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Ja, super. Dann haben wir hier auf unserer Liste als nächstes Produkt Honig und Marmelade stehen. Da würde ich gerne was zu sagen, denn Honig aus der Region zu bekommen, ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Ich esse gerne Honig und habe also, als ich aus Münster, aus der Stadt, hier aufs Land gezogen bin, länger danach gesucht, einen Imker zu finden, der mir mit Honig aus der Region weiterhelfen kann. Und das ist gar nicht so leicht. Ich bin also erstmal hier an den Ort gekommen und in den Supermärkten hier steht dann rum, Imker sowieso, ihr Honig aus der Region.
Ja.
Wenn man dann aber ein bisschen genauer hinguckt, stellt man fest, das ist also Honig, der zwar hier geschleudert und von mir aus abgefüllt wird. Die Bienenstöcke, die Kästen, wo der Honig gesammelt wird, die stehen aber irgendwo in Ostdeutschland, in Polen oder in der Ukraine. Und das ist jetzt für mich nicht unbedingt regional.
Mhm.
Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie einen kleinen Imker finden, am besten jemand, der das nur als Hobby macht, um da meinen Honig herzukriegen. Und habe dann länger rumgefragt, ob irgendwer einen kennt, meine Nachbarn kannten keinen, war ich irgendwie unsicher. Und drauf gebracht hat mich tatsächlich der Biobauer Günther Herzkamp, den ich Gott sei Dank irgendwann gefragt habe. Und er hat zu mir gesagt, ach ja, ich habe einen Skatbruder hier ganz in der Nähe, der macht seit 2 Jahren ungefähr so hobbymäßig Super. Ein bisschen den Honig.
Ja.
Dann habe ich gedacht, aha, das ist doch genau das richtige Honig aus der Region von jemandem, der das nicht im großen Stil macht. Bin hingefahren, er hat mir aufgemacht und ich habe gesagt, hier, ihr Skatbruder Günther Herzkamp schickt mich. Ich bin auf der Suche nach Honig aus der Region. Können Sie mir da weiterhelfen? Ich habe von ihm gehört, dass Sie seit 2 Jahren sich so ein bisschen als Imker betätigen. Und da hat er gesagt, ja, ist doch überhaupt kein Problem. Dann hat er mir also erzählt, dass er, wie ich das gerade schon erwähnt habe, das noch nicht so lange macht, ne, und sich da auch gerade erst reinfuchst und im Moment eben 3 Bienenvölker besitzt und hat sich also im Garten, das hat er mir dann gezeigt, er ist auch Landwirt, und hat aber in seinem privaten Garten einfach sich so ein kleines Gartenhäuschen gebaut und in das Gartenhäuschen am unteren Ende 3 Löcher als Einfluglöcher für die Bienen reingebohrt. Und wenn man in das Gartenhäuschen reingeht, dann stehen an diesen Löchern wirklich die 3 Bienenstöcke, wo er dann seinen Honig ernten kann. Und diese Bienenstöcke von ihm stehen also auch immer am gleichen Ort in diesem kleinen Gartenhäuschen, und die Bienen tragen das ein, was sie eben in seiner Umgebung finden. Jetzt kann man sagen, ja okay, das ist ja nicht besonders abwechslungsreich, wenn die Bienenstöcke immer am gleichen Ort stehen, aber für mich spielt das keine Rolle. Mir ist viel wichtiger, dass es eben Honig ist, der tatsächlich aus der Region kommt. Er hat 2 Sorten Honig im Angebot. Das eine ist die sogenannte Frühtracht. Das ist also das, was im Frühling blüht, vornehmlich seine Kirschbäume, später Apfelbäume und Raps. Und dann gibt es noch eine Sommertracht, die esse ich aber persönlich nicht so gerne, ist mir ein bisschen zu kräftig. Deswegen weiß ich auch gar nicht so ganz genau, was da drin ist. Aber die Frühtracht ist wirklich ganz hervorragend und davon hat er auch immer genug. Und so fahre ich über das Jahr regelmäßig hin, kaufe dann immer direkt 3 Gläser von ihm, 5 Euro das Stück. Das ist also der ganz normale Preis, den alle Imker verlangen. Und das ist eine herrliche Sache, weil er eben auch so offen wieder dafür war, mich rumzuführen, mir das alles zu zeigen. Ich konnte quasi jeder Biene persönlich die Hand schütteln,
ja, schön.
Und habe da also einen guten Eindruck und auch ein gutes Gefühl und weiß, dass eben nicht die Stöcke irgendwo, also die Bienenstöcke von ihm irgendwie nach, keine Ahnung, Polen oder sonst was gebracht werden. Insgesamt ist es also so, um das nochmal zu erklären, Honig regional zu produzieren funktioniert selbstverständlich, aber eben nur dann, wenn der Imker auf das zurückgreift, was in der Region blüht. Und jeder Sortenhonig, wo man auf dem Etikett schon lesen kann, dass er von einer Pflanze stammt, die es bei uns gar nicht gibt, kann also nicht regional sein. Das beste Beispiel ist immer der Akazienhonig, der kann nicht aus der Region kommen, weil es bei uns eben keine Robinien oder Akazien gibt. Sprich, sie blühen nicht bei uns, sprich die Bienen können nicht auf Akazienblüten fliegen. Aber keine Regel ohne Ausnahme davon, haben wir auf der Messe gelernt. Da war ja auch ein Imker vertreten, mit dem wir uns lange über das Thema Regionalität und Honig unterhalten haben und der gesagt hat, ja, ich kann Akazienhonig produzieren, denn bei mir in Essen, also er kam aus Essen vom Imkerverein Essen, stehen tatsächlich an der und der Bahnlinie ein paar Akazien.
Rauchhart. Habe ich bei ihm das erste Mal gehört, das Wort. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee.
Das sind rauchharte Bäume, hat er gesagt, weil an der Bahnlinie,
du hast recht, ja.
Ne, Eisenbahn, früher vorbeigefahren, mit Dampf, Rauch, ne?
Ja.
Und die Bäume haben das gut ausgehalten.
Fand ich doch ganz interessant. Ja, stimmt, hast du recht, genau. Und die, und da stellt er eben, wenn die Akazie oder die Rubinie blüht, tatsächlich seine Kästen auf, die Bienen fliegen hin, nehmen den Nektar auf, tragen das ein und er hat also wunderbaren Akazienhonig. Das heißt, hier wird einem auch nochmal das Prinzip des Honigerntens klar und wie man so Sortenhonig herstellt, ist ja auch nochmal ganz interessant, weil ich würde mal davon ausgehen, dass das nicht jeder weiß. Du musst als Imker einfach ganz genau die Blütezeitpunkte kennen von dem, was du eintragen lassen möchtest von den Bienen. Ne? Und dann die Bienenstöcke entsprechend positionieren. Und dann werden die Bienen auf die nächstgelegenen Blüten fliegen, dir genau das eintragen und sobald die Blütezeit vorbei ist, machst du einfach dicht oder nimmst die Bienenstöcke wieder weg und hast damit seinen Sortenhonig. Genauer erklären wird uns das ja vermutlich dann im 1. Quartal des nächsten Jahres, haben wir ja einen Imker hier zu Gast im Herd und Ofen Podcast, ist schon vereinbart, der ist im Moment in Neuseeland. Und wird uns dann von der Imkerei erzählen und bestimmt noch viele interessante Geschichten über Honig. Zur Marmelade wollte ich noch was sagen. Ich mache es ganz kurz. Marmelade aus der Region, da ist man natürlich am allerbesten selber unterwegs. Sprich, man besorgt sich Obst oder sammelt, wenn man unterwegs ist, vielleicht auch mit Hilfe der Webseite. Sag mal eben, haben wir in der letzten Folge vorgestellt. Ah, mundraub.org, genau, Früchte oder Beeren und so weiter aus der Region und kocht selber Marmelade. Ich mache das sehr gerne, ist auch eine Familientradition bei mir. Meine Mutter und meine Oma und deren Mutter vor ihr haben das auch schon alle mit großer Leidenschaft gemacht. Und auch da macht es natürlich Spaß. Und wenn man regional unterwegs ist, ist das auch gar nicht anders möglich, mit den Jahreszeiten zu gehen. Mit den Erdbeeren fängt es an. Die wild zu sammeln ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber dann geht's los. Irgendwann kommen die Himbeeren, dann die Äpfel, Birnen, dann Brombeeren und jetzt Richtung Winter die Schlehen. Also alles, was ich gerade aufgezählt habe, kann man wild sammeln. Ich habe bei mir noch eine andere schöne Möglichkeit gefunden, ist mir auch auf einer Wanderung begegnet. Es gibt hier einen Verein, der nennt sich Pflanzenheim. Die kümmern sich um verwahrloste Pflanzen, ist für das, was ich jetzt sagen will, gar nicht so wichtig. Aber eine Dame dieses Vereins wohnt ein paar Kilometer von hier entfernt am Waldrand und die verkauft also vor der Haustür immer Marmelade und bessert damit mit dem Erlös die Vereinskasse auf. Hm. Und alles, was in die Marmelade reinkommt, sammelt sie tatsächlich selber wild in der Region. Die ist ständig unterwegs mit ihrem Hund, kennt sich mega aus. Und dadurch lernt man auch so die abgefahreneren Sachen kennen. Gibt bei ihr also sowas wie, keine Ahnung, Tannenspitzen in der Marmelade oder Sirup davon. Mhm. Sie mischt Mädesüß unter, finde ich auch total geil. Habe ich auch durch sie kennengelernt. Das ist also eine Staudenpflanze, die es hier gibt. Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, auch eine Heilpflanze, die aber eben süß schmeckt und sich in der Marmelade gut macht. Egal, ich will sagen, Leute, geht raus, geht spazieren, geht in die Wälder bei euch, sammelt selber oder mir begegnet das immer wieder, guckt, ob irgendwo irgendwer einen Stand aufgestellt hat, wo er für kleines Geld Marmeladen, Nüsse, Äpfel oder ähnliches aus dem eigenen Garten verkauft.
Mhm. Klasse.
Okay. Was steht als nächstes auf unserem Zettel? Fleisch.
Genau. Dazu kann ich am besten was berichten. Also ich habe einen total witzigen Hof entdeckt, Galloway-Hof in Münster hier. Mhm. Das ist ein Hof, die auch haben auch Pferde- und Reitunterricht und so weiter. Und die haben auch einige dieser Galloway-Rinder. Mhm. Die kann man auch dann auf der Weide nebenan tatsächlich beobachten. Und das ist eigentlich total skurril. Der Laden hat meines Wissens nur freitags und samstags auf. Mhm. Und an diesen beiden Tagen in der Woche wird das Bauernwohnzimmer der Familie umdekoriert zum Verkaufsladen.
Was?
Und es kann wirklich passieren, dass man da reinkommt und dort, wo der Tisch steht und verkauft wird, noch zwei Kinder ganz süß in Schlafanzügen eine Fernsehserie gucken.
Ne? Das ist echt skurril.
Und da hängen so ein paar Würste unter der Decke und so. Ne? Und man weiß, wenn diese beiden Tage wieder vorbei sind, die Verkaufstage, wird wieder alles abgeräumt, das ist ein ganz normales Wohnzimmer dann. Ne?
Okay.
Und da kaufe ich gerne. Es gibt auch einen Vorraum, da sind so ein paar Kühlschränke, die da stehen, wo man sich bedienen kann. Und da kann man zum Beispiel Fleisch kaufen. Ist jetzt auch kein Bio tatsächlich. Aber ich meine, man kann sich die Viecher wirklich in der Nähe angucken, kann sehen, wie die leben. Und da habe ich ein Thema Transparenz. Da habe ich ein Vertrauen und ein sehr gutes Gefühl dabei.
Mhm.
Und da fahre ich das öftere mal hin und kaufe dort ein. Oder es passiert auch sowas, das ist jetzt kein Hofladen. Ein gemeinsamer Freund von uns hat mich letztens angerufen, hat gesagt, der mittlerweile auch ein bisschen ländlicher wohnt. Hier ein Nachbar von mir, der hat ein paar Schweine, der will jetzt eins schlachten und ich will mich daran beteiligen. Billy, willst du auch ein bisschen was haben? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich mich auch gerne beteiligen. Und dann hat der gute Holger, den du ja auch gut kennst, irgendwann dann abends angerufen, ja, der Metzger hat angerufen, ist alles fertig, ich bring dir das gleich vorbei. Und er hatte mir das vorbeigebracht und das ist natürlich auch total regional und lokal und ganz dicht dran und ich habe das auch schon probiert und hat total gut geschmeckt und fand ich auch total klasse.
Ja, also regionale Produkte bedeutet auch Gelegenheit beim Shop verpacken.
Absolut.
Wenn du die Chance hast. Das gilt für meine Marmeladenfrau,
ja,
genauso wie für Holger hat ein halbes Schwein abzugeben.
Und ich glaube, man merkt ja vielleicht auch so ein bisschen schon in unseren Erzählungen, dass das auch deutlich mehr Spaß machen kann, als immer nur in den Supermarkt zu gehen. Ich meine, Supermarkt, nicht, dass ich total befreit davon bin. Es gibt immer die Tage, wo ich was vergessen habe, unter Druck bin. Ich brauche jetzt eben noch Mehl oder sonst irgendetwas. Oder natürlich diese Dinge wie Toilettenpapier und so weiter, ne? Die ich auch im Supermarkt oft kaufe. Hm. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht hingehe, aber ich bemerke doch so, es wird immer weniger bei mir.
Ja, ist bei mir ganz genauso.
Also keine Ahnung, ich habe da irgendwie den Spaß dran verloren. Das liegt natürlich auch so ein bisschen so an so Berichten, Druck auf Zulieferern, Preisdruck und so weiter. Aber auch Verpackungsmüll, ne? Dass dort wirklich auch nochmal die Bioschlangengurke nochmal einzeln in Plastikfolie eingezogen wurde und so weiter. Das will ich alles vermeiden.
Ja.
Und ich finde eigentlich, dass wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt und auch so in der Umgebung so ein paar Hofläden entdeckt hat, dass es auch immer einfacher wird.
Ja, genau, man muss einmal, auch das als Tipp an unsere Hörer, die das möglicherweise interessiert, man muss einmal die Anlaufstelle finden.
Genau.
Aber wenn du da Vertrauen gewonnen hast, ist das nichts anderes, als zum Supermarkt zu latschen.
Absolut, genau.
Dann gehst du eben dahin.
Ne? Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Ne?
Ja, das ist ja
weil
sowieso.
Eben genau. Transparenz
ich wollte
und so
sagen,
weiter.
Vom Aufwand her.
Genau.
Und außerdem ist es ja so, ne? Wenn du wirklich in einer großen Stadt wohnst oder nicht die Zeit hat, immer rauszufahren zum heimischen Erzeuger, der kann inzwischen immer öfter auch regionale Produkte in den Supermärkten finden. Dazu haben wir auch mit Katrin Quinkert von der Landwirtschaftskammer gesprochen und sie gefragt, wie es aus Sicht der heimischen Erzeuger zu bewerten ist, wenn es ihre Produkte im Supermarkt gibt.
Ich würde das positiv sehen, weil das ein weiterer Absatzkanal ist und nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, zum Beispiel aus seiner Großstadt heraus mit dem Auto aufs Land zu fahren, um dann seine 10 Eier zu kaufen. Und dementsprechend sind wir von der Landwirtschaftskammer natürlich auch daran interessiert, dass wir sagen, die regionalen Produkte müssen ja auch verfügbar sein. Wenn wir keinen Marktzugang haben und es nicht schaffen, dass unsere Landwirte auch wirklich regional verkaufen können, dann ist ja auch irgendwie, dann fehlt da einfach noch was. Und da versuchen wir natürlich kontinuierlich mit dran anzusetzen und mitzuarbeiten.
Klar, also wir halten einfach fest, es ist für die Landwirte oder für die lokalen Erzeuger eine Chance, wenn sie ihre Produkte auch im Supermarkt anbieten können. Mehr Spaß macht es natürlich trotzdem, wenn man zum Erzeuger selber hinfährt, ihn persönlich kennt, beziehungsweise sich so einen Betrieb einfach mal angucken kann, weil man dann ein viel besseres Gefühl hat bei allem, was zu Hause auf den Teller kommt. Irgendwie ist das doch nochmal was anderes, als in den Supermarkt zu gehen.
Ja, du kaufst ja sogar dein Salz nicht im Supermarkt.
Ja, okay, das wäre übertrieben. Also nicht im Supermarkt, zumindest kaufe ich es auch woanders.
Ja.
Nee, aber Salz ist tatsächlich unser nächstes Thema, denn auch Salz kann man aus der Region bekommen.
Noch nie gehört bisher.
Doch, doch. Also gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wir haben tatsächlich einige große Steinsalzvorkommen hier direkt unter uns. Und das wäre ja schon regionales Salz.
Ja.
Es geht aber noch abgespaceder, denn wir haben tatsächlich hier bei uns in der Region eine geologische Besonderheit, die weltweit einzigartig ist. Denn es lagern unter Teilen von Niedersachsen und einem kleinen Teil von Nordrhein-Westfalen, wenn ich das richtig fasse, lagert also ein Teil des Urmeeres, also des Meeres, was vor 250 Millionen Jahren, als es noch Dinosaurier auf der Erde gab, große Teile der Erdoberfläche bedeckt hat. Und davon ist eben ein ganz kleiner Teil übrig geblieben, der jetzt in 800 Metern Tiefe unter der Stadt Bad Essen in Niedersachsen liegt. Und da ist eben ein findiger Mensch auf die Idee gekommen, Schiffrecht zu beantragen und dann dieses Urmeerwasser zutage zu fördern. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, denn dieses Wasser hat eine sehr hohe Salzkonzentration, dadurch, dass es im Laufe der Jahrmillionen etwas eingedickt ist. Und dadurch hat es einen sehr hohen Mineralgehalt. Und dieser hohe Mineralgehalt wiederum sorgt für einen sehr würzigen Geschmack, weil eben Mangan, Magnesium, Kalium, Schwefel und so weiter in diesem Salz gelöst sind und für einen speziellen Geschmack sorgen. Sie gehen in den Betrieb also her, fördern das Urmeerwasser zutage und man kann es entweder abgefüllt in Flaschen einfach kaufen, was schon eine wunderbare Würze ist. Du streust also nicht jetzt gerieseltes Salz oder Salzkristalle in dein Essen, sondern gießt einfach ein Teelöffelchen oder ein Esslöffelchen von diesem Urmeerwasser dazu. Oder, was sie auch machen, ist, das Wasser auszutrocknen, sodass die Salzkristalle übrig bleiben und dann kannst du eben diese Salzkristalle von ihnen kaufen. Und du weißt, die sind tatsächlich 220 Millionen Jahre alt. Und das finde ich einfach schon so abgefahren.
Finde ich auch total abgefahren und ich habe gerade daran gedacht, wahrscheinlich wird er bei 220 Millionen Jahre altem Salz trotzdem verpflichtet, ein Haltbarkeitsdatum drauf zu machen.
Ja, kann sein. Können wir mal gucken, ich habe es nämlich tatsächlich hier, die Produkte, und wollte es dir auch mal zum Probieren geben und dir zeigen. Guck hier, habe ich also auf einem Teller ausgebreitet. Ja. Drei Sorten von Kokain. Salz. Ich erkläre dir eben, was es ist. Das erste ist stinknormales Bad Reichenhaller Salz mit Rieselhilfe und so weiter, wo die Packung irgendwie 39 Cent kostet oder ein bisschen weniger.
Habe ich gerade mal probiert.
Das hier ist schon sehr gutes Fleur de Sel aus der Camargue. Und du siehst hier, das Bad Essener Urmeersalz hat schon eine ganz besondere Farbe, ist also nicht weiß, sondern hat so eine schöne kristalline Struktur. Sei vorsichtig, ist sehr salzig, aber eben auch würzig.
Definitiv, Peter. Schmeckt von allen drei Salzen am besten.
Ist der Hammer, ne?
Ja, das Würzige, genau. Ja,
ist echt der Hammer, finde ich
also,
auch.
Also, so wie du es gerade gesagt hast, das ganz normale Industriesalz hier.
Ja, Siedesalz.
Finde ich am schlechtesten.
Absolut.
Genau, dann kommt für mich ja Nummer zwei.
Fleur de Sel. Ja,
Fleur de Sel, Meersalz. Und dann ganz klar Nummer drei. Sieht aber auch für mich am besten aus, dass es nicht so ganz schneeweiß ist.
Ja, hat so eine schöne, kristalline, knusprig aussehende Struktur.
Genau.
Ist ja auch ein bisschen knusprig im Mund, ne? Möchtest du auch einen winzigen Schluck von diesem Wasser mal probieren?
Ja,
von diesem Urmeerwasser, weil es schmeckt tatsächlich auch ein bisschen nach Meer. Das finde ich so interessant. Man muss nur vorsichtig sein, wenn man es pur probiert, weil es wirklich sausalzig, weil das über die Jahrmillionen eingedickt ist. Warte mal. Das ist schon zu viel.
Ich nehme etwas nur davon.
Gieß ein bisschen zurück in die Flasche.
Bin ich dir das nicht wert?
Nein, das ist einfach sausalzig. Nicht, dass du dich erschrickst.
Ja. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe das mit dem Meer jetzt noch nicht so ganz auf der Zunge.
Mhm.
Aber ich finde tatsächlich, dass es ein angenehmer Geschmack ist. Ich habe sowieso das Gefühl, dass man, wenn man Meersalz probiert oder so etwas, was du mir gerade zum Probieren gegeben hast, nie so schnell dieses Gefühl der Übersalzung hat, wie bei diesem herkömmlichen Industriesalz. Da habe ich das viel mehr, wenn ich irgendwie...
Ja, ist ja total fies, ne? Genau. Finde ich
das
auch.
Das ist so fies und dass man sich so ein bisschen, ja, auch ein bisschen fast, dass einem schlecht wird davon,
ne,
das Gefühl. Und das habe ich bei den anderen nicht so stark und auch bei dem flüssigen Salz jetzt nicht. Ne? Finde ich auch klasse.
Ja.
Auch eine schöne Flasche, finde ich.
Ja, genau. Der Hersteller
hat Olivenöl.
Genau, so eine Flasche wie Olivenöl. Der Hersteller hat den, wie ich finde, nicht so ganz griffigen Titel King of Salt. Mhm. Aber davon echt nicht abschrecken lassen, ist ein ganz hervorragendes Produkt.
Toll, packen wir auch in die Shownotes.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und verlinken das.
Klasse.
Ja, das zum Thema Salz. Mhm. Auch Salz gibt es regional. Ne? Entweder King of Salt kann ich empfehlen, weil es so eine schöne abgefahrene Besonderheit ist. Oder einfach mal informieren, ob es einen Salzstock in der Gegend gibt. Warum nicht? Oft liegt das Glück ziemlich nah.
Ja.
Ne? Müssen wir sagen. Was haben wir als nächstes? Oh, das nächste Lebensmittel. Wasser.
Wasser. Ja, eigentlich wollte ich nur ganz kurz dazu berichten. Also ich finde ein sehr regionales Wasser, was man trinken kann, vielleicht das regionalste, ist ja Leitungswasser.
Absolut.
Ne? Weil ich bin halt vor einiger Zeit auch dazu gekommen, ich habe eigentlich das Problem, dass ich persönlich lieber Sprudelwasser trinke, so haben wir es im Ruhrgebiet genannt. Mhm. Also Wasser mit Kohlensäure.
Kribbelwasser.
Kribbelwasser, also nicht das stille Wasser.
Ne? Ja.
Und ich glaube, wenn ich schon immer Fan des stillen Wassers gewesen wäre, wäre es mir noch leichter gefallen, auf Leitungswasser umzusteigen. Ich bemühe mich jetzt einfach, aber meinen Geschmack umzutrainieren, um mehr Leitungswasser zu trinken. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil das Ganze muss transportiert werden. Selbst wenn es aus der Region kommt, muss es irgendwie noch zum Getränkecenter transportiert werden.
Ja.
Das Ganze wird in Flaschen abgefüllt. Das gibt es in Plastikflaschen, stehe ich sowieso nicht so drauf. Aber Glasflaschen sind schwer und so. Also, und ich höre immer wieder, dass die Leitungswasserqualität hervorragend ist und dass man das gut trinken kann. Also warum nicht? Spart auch Kosten. Einfach aus dem Hahn. Muss mich so ein bisschen umgewöhnen jetzt, dass es stilles Wasser ist. Es gibt natürlich diese Wasser-Kohlensäure-Aufschäumer-Aufbereiter. Mhm.
SodaStream?
Habe ich auch schon mal probiert. Ich finde die so unschön in der Küche, muss ich sagen, diese Teile. Gibt es mit Plastikflaschen, gibt es mittlerweile auch mit Glasflaschen. So ganz glücklich geworden bin ich damit nicht, weil die Glasflaschen finde ich vom Design nicht so schön, die ich bisher gesehen habe, sind auch ein bisschen kleiner. Aber das ist halt ein regionales Produkt, kommt einfach in jedem Haushalt direkt aus dem Hahn.
Ja.
Und mittlerweile klappt es eigentlich ganz gut, dass ich nicht mal dieses Sprudelige brauche und dass ich auch mit Leitungswasser gut zurechtkomme.
Leitungswasser wird ständig geprüft, können wir auch sagen. Ja. Das heißt, da kann man eigentlich sehr, sehr, sehr sicher sein, außer es gab irgendein Unglück in der Region, dass das eine ausgesprochen gute Qualität hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für ganz Deutschland anzunehmen, dass das Wasser aus der Leitung einfach ein ganz hervorragendes ist.
Weißt du, Peter, wie das ist? Darüber habe ich mir schon mal Gedanken gemacht.
okay, ja, die Leitungswasserqualität ist sehr gut bei uns. Wie ist das eigentlich so mit Häusern und Rohren und so weiter? Kann das da nochmal abnehmen? Kann da nochmal was passieren? Hast du da Kenntnisse drüber? Weil ich wohne zum Beispiel auch in einem Altbau.
Richtige Kenntnisse habe ich auch nicht. Nur das, was der gesunde Menschenverstand einem diktiert. Ne? Also alte Bleirohre, da wird Blei aus den Leitungen in das Wasser diffundieren. Aber vor allem dann, wenn das Wasser lange steht. Das heißt, was du machen solltest, ich mache das zum Beispiel, obwohl ich nicht in einem alten Haus wohne, jeden Morgen so, dass ich das Leitungswasser einfach so lange laufen lasse, einmal in der Küche, bis es kalt ist.
Ja, okay.
Dann ist nämlich sichergestellt, dass das das Wasser ist, was nicht mehr in irgendwelchen Leitungen gestanden hat. Das ist
wieder frisches Wasser.
Und dann habe ich frisches Wasser und das benutze ich und trinke das und finde das völlig unproblematisch.
Ja, okay. Ne? Es wird ja immer überprüft.
Genau, es wird ständig überprüft und da muss sich keiner Gedanken machen. Ne?
Ja.
Ein gutes Argument für Leitungswasser ist ja auch nochmal das Gewicht der Flaschen für den Transport, wenn du Mineralwasser kaufst.
Ne?
Es spricht ja ganz viel generell dafür, Wasser, wenn überhaupt man es kauft, in Glasflaschen zu kaufen.
Ja.
Ne? Es diffundieren keine Weichmacher aus dem Plastik in das Wasser zum Beispiel.
Ich finde sogar, man schmeckt es manchmal, wenn es aus Plastikflaschen kommt.
Man schmeckt es, es schmeckt anders.
Ja.
Und deswegen im Zweifel wirklich immer die Glasflasche bevorzugen. Aber am allerbesten ist einfach Wasserhahn aufmachen, Glas drunter und zuschlagen.
Ja, glaube ich auch.
So, okay, damit sind wir mit diesem sehr ausführlichen Programmpunkt am Ende. Wir haben also 8 Produktgruppen aufgezählt. Und bevor wir das getan haben, haben wir Argumente gesammelt pro regionalem Einkauf. 5 Gründe, die waren, ich nenne sie nochmal ganz kurz.
Ja.
Erstens, kurze Wege, dadurch werden Emissionen reduziert, CO2-Emissionen. Zweitens, die längere Haltbarkeit, weil regionale Produkte frisch geerntet werden. Drittens, regionales Einkaufen bedeutet immer auch saisonal einzukaufen. Viertens, regionale Produkte werden zum optimalen Zeitpunkt geerntet. Damit schmecken sie besser, weil sie einfach frischer sind.
Mhm.
Und das fünfte ist die Nachhaltigkeit. Wenn wir bei lokalen Erzeugern einkaufen, erzielen diese ihr Einkommen und bleiben uns dadurch als solche erhalten. Und wenn man mit diesen 5 Argumenten im Kopf nochmal über die Produktgruppen, über die wir uns gerade so ausführlich unterhalten haben, nachdenkt, dann stellt man fest, dass eigentlich diese 5 Gründe entweder komplett oder zumindest in Teilen beim Einkauf jeder Produktgruppe irgendwie zum Tragen kommen. Okay, Billy, dann haben wir jetzt, bevor wir zu unserer letzten Kategorie kulinarische Erlebnisse kommen, noch eine kleine Besonderheit. Du hast ein ziemlich abgefahrenes Restaurant aufgetan, das Regionalität in ganz besonderer Weise lebt.
Ja, also Sterneküche.
Sterneküche.
Sterneküche in Berlin, Nobelhart und Schmutzig. Ich war selbst noch nicht da, obwohl ich das unglaublich gerne mal machen würde.
Ja.
Aber die sind auch in den sozialen Medien sehr aktiv und ich habe dann da bestimmte Kanäle abonniert und verfolge die so ein bisschen. Und was ich finde, ist, dass sie ein ganz krasses Konzept haben. Also, dass sie nämlich sagen, sie kaufen nur regional ein und nennen das Ganze sogar auch brutal lokal.
Brutal lokal.
Genau. Ne? Also, sie verwerten zum Beispiel in ihrer Küche keinen Pfeffer. Weil, da gibt es so eine Regel bei denen, 100 Kilometer ungefähr um das Restaurant drumherum, Berlin-Brandenburg da, da muss das herkommen, was die verwerten.
Mhm.
Ne? Und das finde ich einfach total interessant, ist natürlich auch ein bisschen besonders, ein Alleinstellungsmerkmal. Klar, ist sicherlich auch so, können wir vorstellen, ein bisschen Marketing dabei.
Mhm.
Ne? Aber erstmal ist es natürlich interessant, damit Sterneküche zu machen und zu sagen, bei uns gibt es nichts, was weiter als ungefähr 100 Kilometer um unser Restaurant herumkommt.
Ja, das heißt, sie definieren Regionalität als Umkreis von 100 Kilometern.
Genau.
Und es gibt, Stichwort brutal lokal, wirklich 0% Produkte in diesem Restaurant, die nicht aus diesem Umkreis kommen. Und das ist ja schon mal, finde ich, richtig hart.
Find
also nicht wie bei diesem Prüfzeichen, was wir am Anfang der Folge vorgestellt haben, NRW ist gut, wo gesagt wird 80%, sondern sie sagen 100%.
Und definieren das, glaube ich, auch noch ein bisschen strenger, weil Nordrhein-Westfalen 100 Kilometer, ne? Also ist, glaube ich, noch mal so ein bisschen weiter. Da könnte man noch ein bisschen weiter gehen, aber ich sag mal, nur 100 Kilometer ist nicht besonders viel. Ne? Wie gesagt, ich war noch nicht da. Ich würde mit dir unglaublich gerne mal hinfahren.
Ja, wir
zusammen
machen.
Mal nach Berlin fahren.
Ja, klar.
Müssen wir da ziemlich sicher reservieren. Aber ein spannendes Projekt.
Total. So, und was leiten wir daraus ab, Billy?
Dass wir sowas auch mal probieren.
Dass wir das auch probieren.
Also Sterneküche, Restaurant aufmachen. Nee, das nicht.
Das ist ein Joke. Nee, genau. Aber wir haben uns vorgenommen, tatsächlich, das werden wir im ersten Quartal des nächsten Jahres machen und hier auch mit dem Podcast begleiten, eine Challenge zu machen, eine Regional-Challenge, in der Billy und ich uns für einen Zeitraum, den wir jetzt noch nicht festgelegt haben.
2-3 Jahre würde ich sagen.
2-3 Jahre, nein. Also für einen Zeitraum von 3 Tagen, ja, einer Woche, keine Ahnung, auch zu 100% von regionalen Produkten hier bei uns aus der Region ernähren werden. Ja. Und also tatsächlich nicht nur 80 oder 90 oder irgendwas, sondern zu 100%.
Ja, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, habe ich gedacht, na, ist doch gar nicht so einfach, weil ich kaufe ja sowieso alles bei mir in der Nähe, also beim Bäcker, Brötchen und so weiter. Aber dann durch die Messe und auch durch Gespräche festgestellt, ja.
Es geht nicht darum, dass der Betrieb, wo du kaufst, genau, in deiner Region ist, sondern die Rohstoffe müssen alle aus der Region kommen.
Habe ich beim Bäcker vielleicht schon das Problem? Muss ich dann selber backen? Wie mache ich das? Ne?
Genau.
Olivenöl in der Küche wird bei mir häufig verwendet. Kann ich
Kannst
nicht nehmen.
Du nicht Pfeffer verwenden. Kann ich nehmen müssen wir so. Gucken, haben wir überhaupt eine Ölmühle? Hm. Vielleicht müssen wir uns mit lokaler Butter behelfen.
Es gibt ja auch andere Öle natürlich, ne, die hier aus der Gegend kommen dann auch.
Hm. Aber auch die müssen wir uns erst zusammensuchen.
Müssen wir
erst
zusammensuchen?
Ich wüsste jetzt nicht das typische Öl hier für mich aus der Gegend. Also ja, da muss ich erst recherchieren.
Ja klar, ne? Ich auch. Also es ist auf jeden Fall hochspannend und ich glaube, eine Woche reicht dann erstmal auch.
Das werden wir dann festlegen.
Das werden wir festlegen.
Vielleicht reichen ja sogar 3 Tage.
Ja, ja.
Ne? Aber auf jeden Fall.
Kein Rückzieher machen.
Das kündigen wir an. Das wird unsere Challenge sein. Und das werden wir auf jeden Fall im ersten Quartal des nächsten Jahres machen. Dann, wenn die Hofläden so richtig schön leer sind, weil es überhaupt nichts gibt.
Ja, ne? Dann wird es noch schwieriger.
Ja, aber irgendwann, weil wir jetzt die Idee haben, müssen wir es machen.
Ja.
Und ich freue mich da auch total drauf. Also, das wird echt spannend. Ich bin ja schon froh, dass ich Salz verwenden kann.
Ja. Ja, genau.
Pfeffer fällt dann auch flach.
Ja.
Ne? Naja, okay. Das soll es also gewesen sein zum Thema Regionalität. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen und habt vielleicht ein paar Anregungen bekommen, auch für euch selber mal für eure Region nachzudenken darüber, ob es nicht Sinn macht und vor allem auch Spaß macht, sich mit Produkten aus der Region zu beschäftigen und da Möglichkeiten zu suchen, wie man die beziehen kann. Okay, Billy, dann haben wir jetzt als letzte Kategorie, wie in bisher allen Folgen vom Herd- und Ofen-Podcast, unsere kulinarischen Erlebnisse. Und wir haben eben in der Anmoderation schon angekündigt, jetzt schwenken wir vom Regionalen ins Internationale um.
Ja.
Denn wir haben beide was, was nur überhaupt nicht aus der Region kommt. Du fängst an.
Ich fange an. Ich habe japanische Krautfleckerl gemacht, entdeckt.
Krautfleckerl klingt schon so japanisch.
Sag dir das was, Krautfleckerl?
Sind das nicht so Nudeln?
Nudeln schon mal gut.
Ja.
Ja.
Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt
also,
nicht
viel. Aber darüber. Nudeln ist schon mal gut. Und zwar ist das ein Gericht aus Österreich und Bayern. Das sind Nudeln mit Spitzkohl zusammen. Ja?
Mhm.
Und das habe ich tatsächlich auch früher gar nicht, dass mir wichtig war, Krautfleckerl zu machen, aber die Kombination aus angebratenem Spitzkohl und Nudeln finde ich schon seit langem, dass das sehr gut harmoniert.
Mhm.
Und jetzt habe ich entdeckt, dass es davon auch eine japanische Variante gibt. Ein eigenes, auch sehr bekanntes japanisches Gericht. Das heißt Yakisoba. Und Yakisoba, erstmal vielleicht eine Verwirrung. Soba-Nudeln verbindet man ja ganz häufig mit Buchweizennudeln.
Ja, also japanische Soba-Nudeln sind doch Buchweizennudeln, oder?
Ja, weiß ich wirklich nicht genau, könnte sein, aber auf jeden Fall dieses Gericht heißt Yakisoba, wird aber definitiv nicht mit Buchweizennudeln gemacht, sondern mit Weizennudeln gemacht.
Mhm.
Das ist schon mal eine kleine Verwirrung. Also das sind japanische Bratnudeln mit Kohl. Man kann dazu einen Weißkohl nehmen oder auch einen Spitzkohl.
Mhm.
Und laut Wikipedia soll das heißen, wörtlich gebratener Buchweizen, aber sinngemäß Bratnudeln.
Ne? Ja.
Aber Buchweizennudeln werden nicht verwendet, trotz Soba. Man nimmt stattdessen normale Weizennudeln, also aus dem asiatischen Supermarkt gibt die Chuka-Soba oder alternativ Mi-Nudeln. Man kann aber auch Ramen-Nudeln nehmen. So, ne? Aber wenn man die jetzt nicht hat, es gehen für mich auch, jeder Japaner wird mir natürlich jetzt mit mir schimpfen, aber gehen auch Spaghetti oder Tagliatelle. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen noch mit Tagliatelle gemacht, fand ich auch super.
Ah, und ich habe gedacht, du wolltest darauf hinaus, aber das ist dann wahrscheinlich jedem selber überlassen, der dein Gericht nachkochen will, dass man auch die Nudeln bitte selber macht für das Rezept.
Nee, gar nicht. Also das ist natürlich eine tolle Sache, finde ich auch, aber ist auch mal ein Aufwand und müsste man nicht unbedingt machen. Nein, ich wollte nur hinaus, dass es auch ein bekanntes Gericht aus Bayern, bekannt in Bayern und Österreich gibt, Krautfleckerl, ne? Weil es gar nicht so unähnlich ist, außer diesem japanischen Yakisoba. Mhm. Außer, dass da noch eine Zutat fehlt, die es nämlich zu Yakisoba macht, nämlich die Yakisoba-Soße. Und was brauchen wir? Wir brauchen Öl, wir brauchen Nudeln, wir brauchen Weiß- oder Spitzkohl, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen geriebener Ingwer und dann diese Soße, Yakisoba-Soße. Man kann die Yakisoba-Soße fertig kaufen. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auch eine fertige Soße gekauft aus Japan. Die ist in so einer Plastikflasche, nicht besonders schön so, aber da muss man halt sich keine Mühe mehr machen. Man kann diese Soße aber auch selber machen. Wobei selber machen so eine Sache ist. Ne? Selber machen heißt, andere Fertigsoßen zusammenmischen.
Nämlich ja, aber
Sojasoße,
dann
eine japanische Wustersoße. Mhm. Die heißt, jetzt weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird, Soshu, weiß ich nicht genau, und Sake oder Sake.
Ja, Reiswein.
Reiswein, genau, aber ich meine, Sojasoße mache ich jetzt auch nicht selbst, ne? Ist also auch eine Soße, die schon fertig ist. Mhm. Ne? Und ich habe jetzt die nicht selbst zusammengemixt, sondern eine fertige Yakisoba-Soße gekauft. Du wolltest was sagen, Peter?
Ich war gespannt daraus, wie man Yakisoba-Soße selber macht und finde deine Erklärung jetzt spannend deswegen, weil ich das für mich abgehakt habe, weil wir ja kein Fleisch essen. Und in Yakisoba-Soße ist ja jede Menge Fischsoße, Muschelextrakte und ich weiß nicht, also auf jeden Fall jede Menge tierische Produkte, die für uns nicht in Frage kommen. Ne? Ja, aber wenn man es selber macht, dann, ich kenne jetzt nicht diese, wie heißt die, Sash?
Ja, japanische Wustersoße.
Ja genau, da wüsste ich zum Beispiel jetzt schon nicht, was da drin ist, müsste man einmal recherchieren.
Ja, also ich kann dir ja nur eins sagen, ich kenne jetzt die japanische Wustersoße nicht, aber ich kenne die normale Wustersoße, da ist auf jeden Fall kein Fleisch drin.
Ja.
Und ich finde auch, ich glaube auch, dass man die auch nehmen könnte.
Ja.
Weil man schon merkt, bevor ich das gelesen habe, aus was die Soße besteht, habe ich direkt gedacht, das ist so ein Wuster-Soßengeschmack. Mhm. Also man kann sie selbst zusammenrühren. Genaues Rezept habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber es besteht aus Sojasoße, dieser japanischen Wuster-Soße und Sake. Und was brauchen wir? Habe ich gerade schon gesagt. Öl, Nudeln, Kohl, Zwiebel, Ingwer und diese Soße. Und dann wird das Rezept ganz einfach und trotzdem ist es total lecker. Man muss die Nudeln in gesalzenem Wasser kochen, dann den Kohl oder in der Zeit den Kohl in mundgerechte Stücke schneiden. Ich schneide den immer so in Streifen, weil das dann mit so Bandnudeln ganz schön aussieht. Öl erhitzen und die Zwiebeln mit, wenn man möchte, Speck anbraten. Überhaupt kein Muss. Man kann das Gericht vollkommen vegetarisch machen. Dann, wenn das Ganze so ein bisschen angeschwitzt ist, Kohl hinzugeben und das Ganze weichbraten. Keine Ahnung, dauert 4-5 Minuten. Ich habe es ja lieber, wenn der Kohl dann noch so ein bisschen Biss hat, ne, und nicht komplett weich gebraten ist. Dann die Nudeln hinzugeben, wenn sie fertig gekocht sind. Laut Packungsangabe die Yakisoba-Soße einrühren, vermengen, zusammen das Ganze noch ein bisschen anbraten lassen, fertig. Und ich finde tatsächlich, also ich finde ja schon die Krautflecker lecker. Und Yakisoba ist eine Abwandlung davon, die eben auch super lecker ist. Und ich finde, dass tatsächlich Kohl und Nudeln hervorragend zusammen funktionieren. Und kann ich nur empfehlen.
Ja, aber das finde ich eine schöne Sache. Das ist nämlich was tatsächlich, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber weil ja jetzt Winter ist und es kalt ist und wir Kohlzeit haben und ich natürlich auch bei meinem Bauern Spitzkohl bekommen kann, werde ich das als nächstes mal ausprobieren.
Habe ich in meiner solidarischen Landwirtschaftskiste tatsächlich mittlerweile
auch. Ja, ich sehe den Spitzkohl auch bei ihm im Hofladen rumliegen. Mhm. Bin schon mehrfach dran vorbeigegangen. Hatte jetzt gerade nicht so die Idee, was ich damit machen soll. Deswegen habe ich auch keinen gekauft.
Ja.
Aber jetzt hätte ich ja eine.
Genau, also ganz einfaches Gericht. Ich finde es total lecker, kann man wirklich abends ganz schnell machen.
Und in der vegetarischen Variante müsste man einfach nur erstens den Speck weglassen und zweitens die Yakisoba-Soße selber machen.
Genau.
Denn im Original sind, wie gesagt, Muscheln, Fischsoße und so weiter.
Ja, ich kann dir das mal auch sagen, ich habe extra mal die Verpackung mitgebracht. Du hast also vollkommen recht, da gibt es Bonito ist da drin, was ja Thunfisch ist. Ne? Das kannst du schon nicht nehmen. Da gibt es Fleischextrakt aus Huhn und Schwein, Garnelenextrakt, Sardinenextrakt. Also definitiv, wenn, muss man sie selber machen.
Ja.
Als Vegetarier.
Ja.
Und das mit dem Speck habe ich auch selbst auch nicht probiert. Mhm. Brauchte ich jetzt auch wirklich nicht dazu. War auch so lecker.
Aber
ist eine Alternative.
Ja, herrlich. Super, dann nehmen wir das mit.
Ja.
Die japanische Variante von Krautfleckerl, Yakisoba.
Genau. Erzähl du bitte aus Israel, Peter.
Ich habe ein Gericht vor kurzem zum ersten Mal ausprobiert aus Galiläa, also Nordisrael. Und das ist ein typisches Winteressen aus der Gegend, nämlich einen warmen Spinatsalat. Dort, also in Galiläa, kann man Spinat tatsächlich auch wild ernten. Und die Leute machen dieses Gericht oder diesen warmen Salat auch nicht nur mit Spinat, sondern auch gerne mit Chicorée, Malven und so weiter. Also Produkten, die sie da wirklich finden zu der Zeit im Winter. Ich habe es jetzt mit Spinat gemacht. Und bevor ich dazu komme, wie der Salat zubereitet wird, noch ganz kurz der Hinweis. Auch der eignet sich, wie wir beiden das so schön finden, auch gut zur Resteverwertung. Man kann nämlich nicht nur Spinat in diesen warmen Salat machen, sondern auch anderes Grün von zum Beispiel Wurzelgemüse, also Radieschengrün, Möhrengrün, schön, ja. Blätter von Kohlrabi oder von roter Beete. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man rührt als allererstes das Dressing an für diesen Spinatsalat. Und dieses Dressing besteht aus Joghurt, Knoblauchzehen, ordentlich frischer Minze, klein gehackt, ein bisschen gehackten Frühlingszwiebeln, Zitronensaft und irgendwas Chiliartigem. Mhm. Eine Chilischote, klein gehackt. Wer keine hat, kann ein Teelöffelchen Sambal Oleg nehmen. Kein Problem. Salz, Pfeffer.
Einfach eine gewisse Schärfe sollte dran sein.
Genau, es soll eine kleine Schärfe rein.
Ja.
Mhm. Und daraus erstellt man ein Dressing in einer möglichst großen Schale und stellt das Ganze zur Seite. Und dann bereitet man den Spinat zu. Die Methode, die wir alle bestimmt kennen, frischen Spinat, also Blattspinat, hernehmen. Dann wird etwas Olivenöl in eine Pfanne gegeben, warm gemacht, nicht heiß, weil das hat ja einen relativ niedrigen Rauchpunkt.
Ja.
Ne, und dann wird es gesundheitsschädlich, also deswegen nicht zu hoch erhitzen. Gehackten oder zerdrückten Knoblauch rein, bisschen warten, bis der ein bisschen Farbe annimmt, Spinat dazugeben, dann das Ganze mit dem Deckel abdecken und warten, bis einfach der Spinat in sich zusammenfällt. Dann möglichst sofort rausnehmen, also nicht, dass er zu weich wird. Wenn er noch ein bisschen Biss hat, ist auf jeden Fall schön. Und dann gibt man ihn sofort in die Schale mit diesem Dressing, verrührt das Ganze und durch die Temperaturunterschiede von der kalten Soße, wo ja Joghurt auch drin ist, und dem warmen Spinat frisch aus der Pfanne, ergibt sich also insgesamt ein lauwarmes Produkt. Und dann hast du diesen sehr cremigen Spinatsalat, der ganz hervorragend schmeckt und eben auch so ein wunderbares Zusammenspiel hat aus der Säure von der Zitrone, der Würze der Minzblätter und der Schärfe vom Chili und durch die Zugabe von nicht angebratenen, sondern frischen, rohen Frühlingszwiebeln einfach auch unheimlich frisch schmeckt.
Ja.
Das ist ganz was Herrliches.
Und was isst du dazu? Gibt es dazu Reis bei dir oder wird wirklich nur der Salat präsentiert?
Ich habe ihn tatsächlich, als ich ihn zum ersten Mal gemacht habe, einfach so als Zwischenmahlzeit für meine Frau und mich gemacht und schmeckte ganz hervorragend. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, ist es auch auf jeden Fall eine tolle Beilage. Ich zum Beispiel könnte mir das vorstellen, vor allem wegen Zitronensaft und Joghurt, mir einfach Ofenkartoffeln zu machen. Ne, also schöne Kartoffeln aus dem Ofen, würzig einfach nur mit Olivenöl, ein bisschen Salz, grillen, bis sie schön Farbe angenommen haben und durch sind. Und dazu diesen warmen Spinatsalat aus Israel, klingt für mich nach einer ganz runden Geschichte.
Ich könnte mir auch vorstellen, Reis tatsächlich dazu. Vielleicht auch so ein bisschen mit ein paar Röstaromen, wenn du ihn in den Schalen zubereitest, wie wir das in unserer allerersten Folge mal vorgestellt haben.
Ja, Bibimbap.
Thema Reis, Bibimbap, genau.
Ja, das koreanische Gericht.
Und dann darüber vielleicht das Gericht mit dem Spinat, was du gerade beschrieben hast. Könnte mir sogar vorstellen, dass ein Ei noch ganz gut dazu passt. Also hört sich auf jeden Fall lecker an.
Ja.
Möchte ich gerne mal nachmachen.
Ja, ist auch ganz, ganz herrlich.
Ja, dann sind wir durch mit der Folge, Peter.
Sind wir durch mit der Folge zum Thema Regionalität und moderieren ab. Also ihr Lieben, tausend Dank, dass ihr wieder bis zum Schluss durchgehalten und uns zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft hören wollt, ist das Beste, was ihr machen könnt, den Podcast auf iTunes zu abonnieren.
Ja.
Das heißt, in der Podcast-App von Apple, wenn ihr ein iPhone habt oder in irgendeinem anderen Podcatcher eurer Wahl. Ich finde zum Beispiel Pocket Cast super.
Finde ich auch super, benutze ich auch.
Oder Overcast ist auch cool. Dann Thema iTunes. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht doch jetzt gleich, wenn die Folge vorbei ist, auf iTunes und hinterlasst uns da eine Bewertung. Für uns ist das wirklich total hilfreich. Alles, was ihr hier hört, machen wir umsonst für euch. Und jede iTunes-Bewertung bringt einfach den Podcast weiter nach vorne. Also wenn ihr mögt, helft uns doch da ein bisschen. Wenn ihr mehr über Regionalität oder die anderen Themen dieser Folge wissen wollt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Da gibt es auch die beiden Rezepte, die wir jetzt gerade zum Schluss vorgestellt haben. Die Adresse für diese Folge Nummer 8 vom Herd- und Ofen-Podcast lautet
mein Part www.herd-und-ofen-podcast.de/8.
Teilt die Folge auch gerne auf Social Media mit euren Freunden, uns wird das sehr freuen. So, Billy, zu guter Letzt haben wir noch den Hinweis auf die nächste Folge. Da wird es auch bei uns weihnachtlich, denn wir haben für euch ein Füllhorn an Geschenkideen. Womit könnt ihr euren Liebsten zu Weihnachten eine Freude machen? Werden also bis zum nächsten Mal ein paar Produkte, Geräte, Selbstgemachtes und so weiter zusammenstellen für den kleinen und großen Geldbeutel. Und alles hat natürlich was mit Küche, Kochen oder Backen zu tun. Also freut euch drauf, vor allem wenn ihr noch keine Ideen habt, was ihr verschenken könntet. Bis dahin sagen wir, macht's alle gut. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Alter.
So.
Der war gut.
Ah, danke dir.